Herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Radsport-Podcast. Auch als Besenwagen-Urgestein war am Wochenende für mich die volle Besenwagen-Experience zu spüren, denn Andi Stauff hat mich durch halb Deutschland kutschiert, Paul Voss hat mir beigebracht, wie man durch Sand fährt und Fabian hat unseren Live-Auftritt in Berlin abgemischt. Tja, aber heute bist du mal wieder dran mit Genießen. Steig ein, schnall dich an. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Andi Stauff.
Und auch herzlich willkommen zum Bastian Marx und Andi Stauff Podcast-Marathon. Dritte Tag in Folge.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe, glaube ich, noch nie drei Tage lang hintereinander meinen Namen gesagt.
Nee, da kann ich aber überbieten, weil ich habe gestern zwei Stück aufgenommen.
Ach, Paul Voss, immer einen Schritt voraus.
Immer einen on top.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, diese Folge präsentiert euch Bicycle, der führende Marktplatz für gebrauchte Bikes. Bei Bicycle gibt's das, was der Fahrrad-Community, also uns, schon lange gefehlt hat. Einen einfachen, sicheren, unkomplizierten Weg, gebrauchte Räder oder refurbished Bikes zu kaufen oder zu verkaufen. Das Angebot ist riesengroß und unter den mehr als 20.000 Rennrädern, Gravelbikes, Mountainbikes oder Triathlonrädern auf Bicycle ist auf jeden Fall einiges an Kaisermaterial. Das bekommst du mit garantiertem KäuferInnenschutz, abgesicherten Zahlungsprozessen und erstklassigen Services. Denn egal ob Carbon-Checks oder vollumfängliche Refurbishments, Bicycle gibt jedem Bike ein zweites Leben.
Mit Bicycle kannst auch du das Rad deiner Träume finden. Ob das jetzt ein Rad mit aktuellem Performance-Level sein soll, ohne dafür ein Vermögen ausgeben zu müssen, oder aber vielleicht ein Vintage-Rad. Man findet dort echt super viele schöne Sachen. Und ich habe auch schon mehrere Suchlisten gespeichert. Also ist für jeden was dabei und gerade Anfängern empfehle ich ja eigentlich sowieso immer, erstmal nach einem gebrauchten Rad zu schauen.
Ich bin ja erfahrener Gebrauchtradkäufer, aber auch Verkäufer. Und das geht bei Bicycle natürlich andersrum genauso einfach. Du kannst dein Bike in unter 5 Minuten auf bicycle.com hochladen und innerhalb weniger Tage verkaufen. Und, was besonders gut ist, Bicycle kümmert sich anschließend um reibungslosen Versand, schickt dir alles nötige Verpackungsmaterial kostenlos zu und organisiert eine Abholung, wann immer die für dich passt. Ich habe auch gehört, das Ganze ist in der Familie Stauff jetzt schon ein paar Mal ziemlich reibungslos über die Bühne gegangen. Also Stauff approved,
ein Wort. Ja, geht doch mal auf bicycle.com und schaut euch das alles an, stöbert nach Kaisermaterial und wenn du es dann verkaufen willst, für kurze Zeit bekommst du jetzt nämlich die Seller Protection geschenkt und das geht ganz einfach mit dem Code Besenwagen, alles groß geschrieben, 24, also Besenwagen 24. Wäre doch schön, wenn dein altes Rad nochmal ein zweites Leben bekommt, oder? Also auf bicycle.com verkaufen.
Bevor wir es hier vergessen, Andi, also, was für News hast du gehört? Ich will darüber direkt sprechen.
Direkt. Wir wollen jetzt gar nicht so wie sonst anfangen,
doch,
sondern direkt.
Keine klassische... Ich habe es gestern im Auto erfahren, Paul war jetzt ganz aus dem Häuschen.
Aber ich würde jetzt gerne trotzdem Paul noch ein bisschen zappeln lassen und bei unserer gewohnten Struktur hier bleiben, wenn man das so nennen darf.
Aber dann streike ich. Das finde ich nicht gut. Ich will jetzt darüber reden.
Lass uns aber kurz. Weil das für dich große News sind. Eigentlich verhärtet sich gerade ein Gerücht, was es ja schon lange gibt.
Ja, aber das Gerücht war schon so, dass ich persönlich gedacht habe, so, es ist auch jetzt nur ein Gerücht.
Okay. Ja, also wenn wir jetzt ganz normal hier durchgegangen wären, durch diese Folge, dann wären wir irgendwann vielleicht auf die Deutschlandtour zu sprechen gekommen. Und da war ich letzte Woche. Und da wurde ich tatsächlich von vielen Seiten angesprochen, ob es durch ist, das Ding. Anscheinend gibt es einen Wechsel von Remco Evenepoel. Und der Wechsel sieht so aus, geht nach... entscheidet es, in den Süden Deutschlands zu ziehen.
Weil es da so schön ist.
Ja, mal sehen. Also,
fährt der nächste für Heizomat oder was?
Gibt's das
Maloja.
Pushbike. Maloja Pushbike hat eine Pause eingelegt und deswegen, die kommen ganz groß raus, nix. Ja.
Hat Kredit aufgenommen.
Ja, nein, also der soll zu Red Bull, Bora Hansgrohe, genau. Das sind wohl die Gerüchte. Und ich war gerade ganz aus dem Häuschen, weil ich das nicht richtig. Ich möchte es jetzt gerade schnell analysieren, weil.
Haben so viele Leute, inklusive sportlichen Leitern von seinem alten Team, darauf angesprochen, dass ich glaube, da ist schon was dran. Also ich konnte die Frage nicht beantworten, sagen wir mal so. Also ich bin da nicht weiter informiert als diese.
Genau, ihr seid auch nicht das Management von ihm, davon abgesehen.
Ja, gut, aber ich meine, man hört sowas ja dann schon, also aber davon habe ich jetzt länger nichts mehr gehört. Ich bin auch eigentlich davon ausgegangen, dass da nichts passieren wird. Aber.
Geht Landa dann, nimmt der Landa mit als Superdomestiken? Wichtige Frage.
Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht.
Hat Remco so Fahrer? Sieht die.
Nee, aber jetzt mal ganz, lass mal ganz kurz, ganz ruhig bleiben. Aber Remco, wenn angenommen Remco geht dahin, Julien Alaphilippe ist definitiv bei Tudor, das ist schon bestätigt, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Das Team, das ist ja so Ausverkauf, fast schon.
Naja, ja, gut, es gibt auch ein bisschen Geld, oder?
Es gibt bestimmt Geld, ja. Ich meine,
aber ist ja krass, die haben das Team um den in den letzten Jahren versucht aufzubauen und wenn der dann auf einmal dann weg ist, das ist schon krass, so von so Klassiker-Könige sich hin entwickelt zu, wir wollen Rundfahrten gewinnen und dann ist der auf einmal weg. Das ist schon ein harter Schritt.
Ja, aber
ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde, um ehrlich zu sein.
Soweit habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Im Radsport sollte man auch immer erst anfangen, darüber nachzudenken, wenn die Dinge passieren, weil wir haben uns da auch zufällig am Wochenende drüber unterhalten, in unserem Live-Podcast mit André Korff, dass das so eine Tradition hat, dass ja oft Sachen dann doch nicht funktionieren, noch nicht zustande kommen oder über den Haufen geworfen werden. Also es kristallisiert sich schon Medium, so ein bisschen, also, glaube ich. Also wie gesagt, vorher habe ich nicht wirklich dran geglaubt. Jetzt scheint es schon, ja, also ich hatte den Eindruck, man rechnet bei Quickstep mit dem Abgang. Ja, also so kam das rüber. Neues Team für Remco Evenepoel vielleicht. Und dann habe ich so gedacht, ja klar, also darüber habe ich wirklich vorher schon mal nachgedacht, was würde passieren, wenn Remco Evenepoel geht, was macht Quickstep dann? Bleibt ein Patrick Lefebvre noch lange im Business? Ist das jetzt sein letzter Coup quasi, nochmal den Star für viel Geld zu verkaufen und dann in Rente zu gehen? aber da gab es ja auch schon in diesem Jahr eigentlich eine Übernahme der Leitung, der Teamleitung. Also da ist jetzt Patrick Lefebvre eher nur noch beratend, sage ich mal. Also da gibt es jetzt einen anderen Teammanager. Und
wer ist das?
Das ist auch, ist ein Belgier, der ist früher auch mal ja so ein gutes, auf einem ganz guten Niveau Rad gefahren, jetzt aber den wirst du nicht kennen. Kommt aus einem anderen Industriezweig.
Hat man den schon in dem Teamkontext gekannt? Also ist es einer von den Jungs, die da schon.
Nee, der kam dieses Jahr.
Okay.
Wurde neu eingesetzt. Und also trotzdem hat das Team ja noch eine Menge Radsportkompetenz. Ja, also abgesehen vom Management, sportliche Leitung, technische Direktoren, das Scouting. Ja, also da ist ja immer noch alles nach wie vor vorhanden. Und ich habe irgendwann gedacht, wenn ich es einem Team zutraue, sich nochmal so neu zu erfinden, auch jetzt vielleicht sogar innerhalb der nächsten 6 Monate, dann ist es das. Also jetzt am Wochenende war ja auch das unberühmteste World Tour Rennen des Jahres, würde ich jetzt mal sagen. Paul, weißt du, welches am Wochenende stattgefunden hat?
Welches World Tour Rennen? Ja, das Bretagne-Ding da, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so Ployer oder keine Ahnung.
Genau. Das Bretagne-Ding, was glaube ich in den letzten Jahren so ein bisschen öfter mal den Namen geändert hat.
Ich glaube, ich bin es auch zweimal gefahren, aber.
Ich kenne das noch als Grand Prix Plouay und dann hieß es irgendwann mal, ja, mittlerweile heißt
Bretagne Classic, oder?
Bretagne Classic West France. Okay, und da wird zum Beispiel ein Paul Magnier kennen jetzt auch noch vielleicht viele nicht, aber der wird der Zweiter, ist gerade 20 Jahre alt, fährt seit diesem Jahr bei Sudal Quickstep und von denen haben die noch so ein paar Jungs, also kann mir gut vorstellen, dass da wieder so ein Team draus wird, was dann doch jetzt mehr wieder so auf Eintagessiege setzen wird. Du hast jetzt zwar mit Landa also theoretisch auch immer noch einen GC-Fahrer für eine Top-10-Platzierung locker bei einer großen Rundfahrt. Aber drumherum halt trotzdem immer noch eine Menge Talent, auch wenn jetzt die großen Namen fehlen. Aber ich meine, da sind schon einige Fahrer groß geworden in der Mannschaft. Auch der genannte Alaphilippe zum Beispiel. Von daher glaube ich schon, dass die ja auch ohne den ganz großen Namen funktionieren werden, aber natürlich nicht mehr so diese mediale Strahlkraft, ne, die so ein Fahrer hat, über den Radsport hinaus vielleicht sogar, ja. Aber Andi, ich freue mich schon so ein bisschen drauf irgendwie, dass vielleicht gibt es wieder so das alte Quickstep, so Klassiker kommen wieder.
Ja, also vielen Dank für deine doch sehr sachliche Analyse. Ich möchte jetzt aber sehr emotional darauf reagieren. Ich finde es doof. Weil ich nichts gegen Red Bull Boranskroe. Ich finde es nicht gut. Die haben sich einen Roglic geholt. Die müssen jetzt mit dem mal versuchen durchzuziehen. Versuchen, dass der auf dem Rad bleibt für mehr als 17 Tage oder 11 Tage.
Für ein Jahr.
Ja, genau. Also irgendwie so für ein paar Roglic. Tage länger
ein,
als
ein Jahr. Das, mehr hat man dem nicht zugetraut, bin ich mir sicher.
Und bitte lass diesen Remco bei Sudal Quickstep. Es ist doch viel geiler, wenn wir eine Tour haben, wo es mehrere Teams gibt, die versuchen, diese Tour zu gewinnen und nicht jetzt einfach dann am Ende, jetzt wären es halt dann vier Teams gewesen, jetzt sind es halt dann drei und, also ja klar, versuchen es noch ein paar andere, aber jetzt mal realistisch gesehen und ich weiß nicht, also ich muss es auch so, ich finde es doof, wenn das so kommt. Ich fand das gut mit Landa und so, das war richtig, das war schön, weißt du, das ist einfach anders.
Vielleicht holen die Landa auch noch.
Ja, also ich stelle mal Landa in Lederhosen vor. Obwohl jetzt mal, also
mit Akkordeon kann er schon. Das ist gar nicht so, ist gar nicht so weit weg.
Ja.
Euer Lascano ist ja auch noch da.
Ja, gut. Aber ich meine, man kann das schon einfach verstehen aus Seiten. Also ich jetzt zum Beispiel traue Primoz Roglic keinen Toursieg zu. Da muss schon ganz viel passieren oder auch nicht passieren,
ja, auch
im wahrsten Sinne des Wortes, dass er nochmal die Tour gewinnt. Und dann sind die Chancen, die Tour de France mit einem Remco Evenepoel zu gewinnen, halt viel, viel höher. Ja, also der hat vielleicht sogar noch Potenzial, sich nochmal zu steigern. Ja, es kann immer Rennverläufe geben, die ihm zu
aber es ist halt so krass, weil du merkst halt richtig diesen Hand für diesen Sieg, die wollen unbedingt diesen Sieg und Geldspiel hat dann gar keine Rolle. Und ich bin da auch, wie gesagt, echt gespannt, was in den nächsten Jahren da tun wir hinsichtlich, weil du kannst ja nicht immer einfach nur Leute einkaufen, die eh schon toll sind. Du musst ja auch versuchen, dein Scouting so weit zu verbessern, dass es am Ende so wie UAE, die holen ja andauernd irgendwelche Megatalente, die, wenn die wahrscheinlich in einem anderen Team wären, eventuell sogar in der Lage wären, irgendwann auch Pogacar oder so zu schlagen, aber dadurch, dass sie zu UAE kommen, eventuell erstmal nicht dazu kommen, das versuchen zu können. Und weiß ich nicht, ob man da immer, natürlich ist eine kurzfristige Lösung, ne, das mit viel Geld zu lösen, aber langfristig verbrennst du da echt viel. Mir fällt jetzt gerade im Fußball-Terms auch niemanden so richtig, klar, so Real Madrid-mäßig, aber die gewinnen natürlich auch irgendwie andauernd Champions League. Von daher ist es der falsche Vergleich. RB Leipzig, finde ich, kann man jetzt auch nicht als Vergleich nehmen, weil die haben jetzt ein, zwei Saisons mal gut gespielt, aber jetzt auch nicht. Also die spielen sich jedes Jahr um die Champions League. Und das ist ja Boras Sieg, ne? Champions League gewinnen jedes Jahr so oder zumindest mal einmal. Ja, weiß nicht, also ich finde es eine krasse Herangehensweise. Da muss richtig viel Geld da jetzt dann im Spiel sein. Was ja auch nichts mehr mit dem Teambudget zu tun hat, sondern das ist da ja wahrscheinlich Sonderbudget, was bereitgestellt wird, um den da rauszukaufen. Erstmal aus dem Vertrag plus das Gehalt zu zahlen plus das von Roglic.
Naja, ja gut. Allein. Also das ist ja ein gutes Thema jetzt eigentlich sogar, das wir nicht geplant haben, aber das würde ich jetzt gerne mal aufmachen. Wie gewinnst du in den nächsten Jahren die Tour de France? Ja, das ist eine Frage, die stellen sich natürlich außer UAE und Visma seit ein paar Jahren alle Teammanager, die in der World Tour sind. Ja,
Jonathan und Waters zum Beispiel.
Da gibt es verschiedene Ideen, ja. Jonathan Waters hatte auch eine. Aber eigentlich ist so der Konsens so, wenn du jetzt eben nicht einen Pogacar oder einen Vingegaard hast, so, dann bleibt dir eigentlich keine Möglichkeit, solange die da sind. Und du kannst dann halt, eigentlich ist nur zwei Optionen. Du kaufst halt irgendwie einen, der dem gefährlich werden kann, für viel Geld.
Remco.
Oder du musst halt ein paar Jahre warten und schaust halt, dass du den nächsten findest. Ja,
so. Was ja auch nicht so einfach ist.
Das ist auch nicht so einfach.
Also viele von denen, die die nächsten sein könnten, sind auch schon in den beiden Teams unter Vertrag und kosten auch unheimlich viel.
Ja,
aber das liegt ja, das liegt aber auch an dem sehr guten Scouting.
Ja, genau.
Oder ja. An was auch, also das Plus, was man denen natürlich auch bieten kann, nicht nur finanziell, aber wahrscheinlich auch von Infrastruktur. Ich habe ja zu wenig Ahnung von, ist einfach nur, was man von außen wahrnimmt.
Ja, und das finde ich halt so. Lass mich das mal ein bisschen krass, so weiter ausführen. Natürlich sind das beides Teams, die auch ein super Scouting haben. Also Visma natürlich. Die haben schon seit Jahren auch ihre eigene, ja, eigenes Devo-Team unten drunter, wo sie Talente quasi schon früh reinholen können und dann eben entwickeln. UAE macht auch, muss man sagen, überragendes Scouting. Die hatten bisher keine Devo-Mannschaft, haben dann wahrscheinlich mit mehr Geld einfach ein bisschen später zugeschlagen. Ja, also zum Beispiel im letzten Jahr Del Toro, ja, als Sieger der L'Avenir, den aktuellen Sieger.
Blackmore, nee, der fährt ja bei Israel.
Ja, ich habe
Zweiter geworden mit paar Sekunden fast auf der Schlussetappe noch den Sieg errungen.
Also sagen wir mal den Pablo Torres, ja, der ja, ich hatte schon als Sieger im Kopf, weil
du dachtest schon, als er noch 5 Minuten Rückstand hatte, dass er für Gesamtführender wäre.
Man hat schon gesehen, dass da halt wieder so ein Riesentalent kommt, der jetzt auch schon bei UAE ist. Ja, und das ist natürlich so eine Frage, die sich halt die Teams stellen müssen, die eine Tour de France gewinnen wollen. Also das ist Ineos, das ist Bora, Red Bull Bora, Hans Grohe. Und das ist auch Lidl Trek. Ja, irgendwie, das sind so für mich die 5 größten Teams aktuell. Parallel zu den ganzen aggressiven Einkäufen, sage ich mal, von Bora, macht man da jetzt auch sein eigenes Devo-Programm. Und man hat auch schon mit dem Juniorenteam und auch mit dem Scouting für das Juniorenteam jetzt natürlich so eine, ja, zumindest mal eine Struktur geschaffen, wo man ja auch sagt, man würde gerne aus so einer Struktur dann für die Zukunft den neuen Toursieger, ja, finden und ausbilden. So, also man macht da jetzt, man nimmt nicht nur viel Geld in die Hand, um einen Topstar zu kaufen, sondern man baut parallel endlich auch mal, muss man sagen, ein U23-Team auf und hat die bestehende Struktur mit dieser, ja, jetzt, wie sie jetzt heißt, Red Bull Academy, mit dieser Aktion und das Juniorenteam und dann, wie gesagt, jetzt eine U23-Mannschaft ab nächstem Jahr. Also man schaut auch schon, dass man sich ja, das Team für die Zukunft durch eigene Gewächse stärken kann, ne? Und irgendwann nicht mehr dazu gezwungen ist, vielleicht teuer einzukaufen.
Wir sind gespannt. Ich bin ja erstmal, ob dieser Wechsel halt dann tatsächlich, wann er öffentlich wird und ob wir rausfinden, wie er so zustande gekommen ist. So, ich meine, Remco tatsächlich noch 25 und 26 Vertrag. Eigentlich bei Quickstep, also muss Ablöse bezahlt werden, definitiv. Muss da irgendwie rausgekauft werden, was wird mit dem Geld geschehen, wie wird Quickstep sich verstärken, wenn es soweit ist. Und wie wird, wie wird das bei Bora alles so funktionieren? Schauen wir mal, wenn sollte es passieren, ihr habt wie immer hier ein paar Gedanken schon vorher dazu gehört. Es gab noch ein paar andere Wechsel. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, können wir wenigstens auch in dieser Struktur weitermachen. Bora hat auch noch die Van Dijk-Brüder gekauft. Visma.
Da ist gekauft das falsche Wort. Die haben haben sie verpflichtet, ja.
Hatten die schon World Tour-Vertrag oder sind die noch?
Die sind schon richtig gut auch in der World Tour gefahren.
Ja.
ja, bringt der, bringt also zwei, glaube ich, sehr talentierte Fahrer. Tatsächlich ein Transfer, der mich sehr überrascht hat. Ne, die beiden mich sind auch, zum Beispiel aus der Development-Struktur von Wismar eben ja, hervorgekommen. Mhm. Waren davor auch eher so ein unbeschriebenes Blatt, zumindest im Straßenradsport. Beide haben einen Mountainbike-Hintergrund. Ja, hätte ich gedacht, dass die nochmal auf jeden Fall, ja, jetzt nicht ein paar Jahre vielleicht, aber mindestens so zwei Saisons eigentlich nochmal in dem Team bleiben. Du hast angesprochen, beide noch mega jung, 24 Jahre alt, also.
Sind Zwillinge, glaube ich, ne?
Aber immerhin auch schon 3 Jahre World Tour, ne? Also.
Ja.
Ja, ist halt jetzt so ein Punkt, wo da nochmal viel passieren kann bei denen. Also würde sich jetzt wahrscheinlich so rauskristallisieren, ob es nochmal für ganz, ganz vorne reicht oder ob es dann so in Richtung Helfer ja, oder so
Fahrertyp, Co-Leader. Beide sehr groß, ne? Also eher so Richtung Klassiker-Terrain oder genau, eben ja. Grand Tour-Helfer. Tim van Dijk, ich habe es gerade mal aufgemacht, dieses Jahr beim Giro d'Italia einen 4. Platz und einen 5. Platz im Sprint. Bei der Tour de Suisse. Bei der Tour de Romandie 2 Top-10-Resultate, Paris-Nizza 1/6 Platz, also Zeitfahren kann er auch. Zweiter geworden bei ZLM-Tour Zeitfahren, Auftakt-Zeitfahren. Ja, hat man sich schon auf jeden Fall ein bisschen Power reingeholt. Und Tim Thorn-Teutenberg, letzte Woche schon offizielle Verkündung, Aufstieg aus dem Trek-Devo-Programm in die World-Tour-Mannschaft nächstes Jahr. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Endlich mal wieder ein neuer Kölner Radprofi.
Nach Köln-Süd. Ja, jetzt können wir mal kurz zum persönlichen Teil kommen. Wochenende haben wir uns gesehen, sind zusammen Fahrrad gefahren, haben zusammen Pizza gegessen, ein paar Leuten Hallo gesagt, die unseren Podcast regelmäßig hören. Immer wieder beeindruckend für mich, dass das Leute dauerhaft machen. Dankeschön. Danke an alle.
Ja, Paul hat uns am Wochenende durch den Sandkasten geschleift.
Also, ich habe es schon öfters gesagt, normalerweise ist es da nicht so sandig.
Ja, ich habe mich aber auch da mit jemandem unterhalten, der eigentlich bei unserem Ride mitfahren wollte. Das hat dann irgendwie nicht so ganz geklappt. Und dann hat er sich aber die Strecke angeschaut und hat sich an so ein paar Punkte hingestellt und kam immer mal wieder.
Achso, das ist der Fotos gemacht hat?
Ja, genau.
Okay.
Und er fährt da anscheinend schon seit vielen Jahren und sagt, dass das dann tendenziell doch immer sandiger wird, ne, durch viel, ja, viel mehr, also
Trockenphasen
ja. Und so weiter. Ja, ich meine, es hat trotzdem Spaß gemacht, also mir zumindest, ich glaube, der eine oder andere fährt ja jetzt nicht mehr unbedingt nochmal lang, aber...
ja, sagen wir so, es war jetzt nicht die beste Werbung für die Döberitzer Heide, aber nochmal, es ist halt im Winter, wenn es so nach einer gewissen Regenphase ist, ist es brutal, da kannst du ja durchhacken, weil das halt einfach so richtig hardpack dann ist zum Teil. Man kann sich das jetzt gerade nicht vorstellen.
Es war schon ein Erlebnis auf jeden Fall. Also man kennt ja so dieses Crossrennen, wo die da durch diese Sanddünen fahren und so weiter. Walse war dabei, Philipp Walsleben, der meinte so, okay, das ist auch nochmal anders, da musst du so die Spur treffen immer. Aber ich bin dann auch in ein so ein Sandstück irgendwie mit 40 reingefahren, glaube ich, war innerhalb von 15 Metern auf null und bin dann so umgekippt.
Das sieht zwar
was zu Belustigung geführt hat. Einmal. Einmal lag ich wirklich. Einmal bin ich rausgekommen.
Ja, okay, weil dann bist du ja unten um die Spitzkehre gefahren hoch und dann bist du ja auch nochmal umgekippt. Aber da hast dich noch gerettet dann anscheinend.
Ich bin aus dem Pedal gekommen. Danach hat mir Paul gesagt, ich muss einen kleineren Gang fahren und dann hat es geklappt auch wirklich. Dann habe ich zwar unsere langsameren Teilnehmer begleitet, aber es hat dann wirklich funktioniert, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht dann.
Es sah wirklich witzig aus, weil wir stehen da alle, reden und ich sehe halt schon, wie du da reinfährst und denke, ja okay gut, also mit Kette rechts wird das da nichts und du bist schon mit so 40er, 50er Umdrehungen reingefahren und man hat gesehen, wie du gar keine Kraft aufbauen kannst und auf einmal so wirklich umgekippt bist. Also man hat es einfach 10 Sekunden vorher schon gewusst.
Anchor Drop. So. Ja.
Sah auf jeden Fall witzig aus, ja. Aber leider gibt es davon kein Video, zumindest nee. Von mir nicht.
Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ja, ich wollte Andi nochmal fragen, weil er letzte Woche hat er so erzählt, da hatten wir es so über Aerodynamik und den Zeitverhelm von Ineos und so weiter. Da hast du zweimal gesagt, Andi, du hast da schon Tests gemacht mit.
Mhm. Und also ich nicht.
Dann, ja, und da wollte ich mal fragen, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich hatte in meiner Vorstellung war dann Andi Stauf mit so einem weißen Kittel an der Bahn mit so einem Stift und einem Zettel.
Nee, tatsächlich hat den weißen Kittel dann meistens Lars Teutenberg angehabt. Und ich war da einfach mit verschiedenen Fahrern schon mal anwesend. Ja, okay. Ich meine, ich habe auch selber schon mal einen gemacht. Der war jetzt nicht so erfolgreich. Da war nicht viel rauszuholen. Ist
schon ein bisschen länger her, oder?
Ja, ist schon ein bisschen was länger her. Aber ja, man hat es auf jeden Fall ein paar Mal begleitet, so ein Aerotest. Auf der Radrennbahn war das auch immer. Windkanal war ich jetzt noch nicht mit. Aber ist schon immer auch interessant auf der Bahn. So macht dann auch eigentlich, also interessiert mich auch dann einfach, ne? So. Was da so für Sachen was bringen, was nicht. Und meistens ist es dann doch auch nochmal individuell. Also ja.
Okay, Frage beantwortet. Kein weißer Kittel. noch ein Radsportthema, bevor wir vielleicht direkt zu unserem Gast gehen. Ich meine, wir haben am Montag Vuelta Special released und nehmen jetzt am Dienstag auf. Nicht so viel passiert jetzt die Woche. Wir machen die immerhin habt ihr hier diese Remco-Information schon bekommen.
Es war noch ein richtig geiles Radrennen letzte Woche.
Ja genau, das war jetzt noch so das, worüber ich nochmal reden wollte. Die offene internationale Privattour von Lidl in Deutschland.
Und von Andi Stauf, weil Andi Stauf findet es auch nur geil, weil genau sein Fahrer einfach alles rasiert hat. Ich bin 100% davon überzeugt, wenn dieser Fahrer, Mats Pedersen, nicht bei dir in der Agentur wäre, oder bei euch in der Agentur, würdest du, wenn ich sagen, dass es nicht geil, also nicht ungeil war, aber du würdest es nicht so feiern, weil du tust ja gerade so, als wenn das, keine Ahnung, die Weltmeisterschaft im Rundfahrtenfahren war und das Beste, was jemals im Radsport passiert ist.
Ich fand
das
Attraktivste. Sehr schön. Ja. Ohne Witz, also Deutschland-Tour war jetzt eigentlich schon seit der Wiedereinführung immer ein cooles Rennen zum Gucken, also da war schon immer Action. Vielleicht auch, weil das manch einer noch nicht so ernst genommen hat in den letzten Jahren, so Fahrer, dass da auch mal ein bisschen mehr Risiko gehen mit so Attacken und so. Aber es war jetzt schon immer ein gutes Finale, muss man sagen. Also,
ja, also kann man jetzt nicht meckern. Ich gehe mal davon aus.
Ich fand es eher langweilig, dass Lidl alles abgeräumt hat. Also,
ja, das Besenwagen-Hörer wissen, wie worüber wir reden, nämlich die Lidl-Deutschland-Tour, die jetzt gerade passiert ist bis Samstag, glaube ich, oder doch Sonntag, ich weiß es nicht genau. Wo ein Prolog und vier Etappen stattfanden und einfach immer abwechselnd, nicht ganz abwechselnd, aber Jonathan Milan und Mats Pedersen gewonnen haben. Jetzt Mats Pedersen dann noch die Gesamtwertung und das Punktetrikot? Oder hat das Jonathan Milan gewonnen? Auf jeden Fall haben sich diese zwei Lidl-Trackfahrer diese komplette Rundfahrt geteilt. Paul?
Ja, und es war auch die Lidl-Track-Rundfahrt der Influencer. Also die deutsche Deutschland-Tour der Influencer. Das auf jeden Fall auch, muss ich sagen. Also da wurde auf beiden Ebenen wurde sportlich was geboten, sagen wir mal so.
Das bedeutet, dass wir, das ist auch offiziell, dass wir nicht dazugehören, ne?
Ja, klar. ich weiß gar nicht, wer noch gefahren ist, außer Track und Mats Pedersen, weil man hat die alle nicht gesehen, weil Huberts. Und ich habe ganz viele Florian Monreal Money Memes gesehen. Die haben mich auch sehr belustigt.
Conny im gelben Truck.
Du guckst auf dem Fall, oder also Paul guckt auf jeden Fall auf dem falschen Format. Du musst die Rundfahrt nicht auf Instagram gucken, sondern entweder im öffentlich-rechtlichen, ja, oder Discovery, auf deinem Radsport-Streaming-Plattform deiner Wahl.
Aber egal, ich habe nämlich die letzte Etappe geschaut, das einzige, die ich geguckt habe. Und die fand ich in der Tat sehr interessant. Und ich kenne die Runde da auch, weil ich ja auch ein paar Jahre in Saarbrücken immer war im Sommer. Und daher weiß ich, wie schwer es ist. Und da muss ich dann schon sagen, also Mats Pedersen hat jetzt auch nichts geschenkt bei der Rundfahrt. Auf jeden Fall am letzten Tag schon mal gar nicht. Und ich habe mich da in dem Moment gefragt, ist Mats Pedersen schon wieder zu früh gut? Ich weiß nicht, ob er jetzt noch irgendwelche Ziele hat, aber letztes Jahr hat er ja so ein bisschen das ist so falsch kalkuliert. Und da hat er ja auch, meintest du ja letztes Jahr, dass er alles mitnimmt, solange es läuft, scheint er dies Jahr auch wieder zu machen.
Ja, das war natürlich.
Fall, ja. Auf jeden Fall, was er da gemacht hat, letzte Etappe, war schon Lecco Mio, ey. Also, der hat sich ja selbst einen 10 Kilometer langen Sprint angezogen. Und also, dass der ja wirklich jede Attacke zufährt, plus dann noch den Sprint mit einem Bein gewinnt, ist schon grandios gewesen. Ja.
Ja. Manchmal hat er echt ein gutes Bein. Also, ja, letztes Jahr war er so ein bisschen nach der Tour und nach der WM vor allem, die ja ein bisschen früher war. Ja, da waren, glaube ich, die großen Highlights vorbei und dann ist er halt nochmal alles so zu Ende gefahren, wie es ging. Das ist jetzt dieses Jahr ein bisschen anders. Eine Weltmeisterschaft kommt zwar noch, aber ich glaube, da rechnet er sich jetzt keine großen Chancen aus, ehrlich gesagt. Und das große Ziel wäre Olympia gewesen. Da lief's nicht so. Natürlich auch noch so Nachwirkung vom Sturz bei der Tour, wo er sich ein Haarriss in der Schulter zugezogen hat. Aber ich denke, dass das jetzt alles so wirklich angekommen ist, ja. Also, dass er sich davon gut erholt hat, nochmal gut trainiert hat. Und ja, ich denke mal, wenn er jetzt noch 2 Wochen die Form so ein bisschen konservieren kann, dann kommt eine Europameisterschaft auf einem sehr schönen Kurs für ihn. Und das könnte gut hinhauen diesmal mit der Form.
Wort von Art, ne? Auch. Formkurve auch nicht so schlecht.
Wort von Art.
So ein paar Jungs, die sich auf jeden Fall gerade so relativ offensichtlich empfehlen. Ich bin sehr gespannt. Weltmeisterschaft auf jeden Fall immer auch nochmal geil, so Ende des Jahres. Macht mir immer relativ viel Bock zu gucken.
Ja, ich glaube, wie gesagt, dass die Europameisterschaft wird auch ein gutes Rennen, findet in Belgien statt. Ist nicht ganz so einfach, habe ich mir jetzt sagen lassen, wie es vielleicht auf dem Papier aussieht. Besetzung bis jetzt, was man so hört, auch echt gut. Ich muss hier gerade nochmal nachzählen. Ich glaube, Holland und Belgien jeweils mit 8 Mann am Start. Also die bringen alles mit, was Radfahren kann, auf so einem Klassiker-Terrain. Also,
will nicht auch Pogacar?
Ja, ich glaube nicht bei der Europameisterschaft, nee.
Ja, nee, bei der WM meine ich.
Ja, WM dann schon. Aber da kommen dann, glaube ich, nochmal ein paar andere Fahrertypen auch dazu. Ja, eigentlich dachte ich, Vingegaard zum Beispiel fährt die WM. Der hat sie jetzt aber wohl abgesagt, weil die dänische Mannschaft hat
der
da
macht
auch
schon jetzt Feierabend, oder?
Habe
ich gelesen.
Ja.
Der macht schon Haken ans Jahr im August. Das würde ich auch gerne mal machen. Ab jetzt nicht mehr arbeiten. Na gut, Jahr fängt dann im Ende November wieder an.
Ja, der hat gerade noch die Polen-Rundfahrt gewonnen.
Ja.
Vielleicht hat er jetzt genug UCI-Punkte, ich weiß es nicht.
Ja.
Vielleicht hat er so eine Klausel.
Da ist so ein Vertrag drin stehen, ja. Der muss so und so viele UCI-Punkte sammeln im Jahr, danach darf er Urlaub machen.
Danach lass mich bitte in Ruhe.
Letzter Einwurf Deutschland-Tour. Tobi Müller. Ich bin schon ein paar Jahre lang großer Tobi Müller-Fan. 2x9. Platz irgendwie im Sprint rausgezwirbelt. Und der Typ ist so groß wie ich und wiegt noch mal 10 Kilo weniger. Das ist schon immer, der hat so Biss. Mal gucken, ob der noch mal irgendwo unterkommt, irgendwann. Ja, also ist für die Nationalmannschaft gefahren, fährt sonst bei Radnet, also KT-Atze, noch relativ jung. Ich weiß gar nicht, wird 20 Jahre alt sein, oder?
Ja, ist ja auch immer viel Bar gefahren, ne? So, und scheint sich echt gut positionieren zu können. Man sieht es ja oft nur in Ergebnissen, viele Top Tens auf jeden Fall schon eingefahren. In der U23 und ja, jetzt mal so in der Live-Übertragung, dann sieht man das auch. Der fährt schon gut Position und ja, dann braucht man jetzt auch nicht so die absolute Power wie so ein Sprinter wie Milan oder so. Wenn du halt mit einer guten Position da im Windschatten in den Sprint gehst und dann selber halt auch schnell bist, dann kannst du auch schon bei so großen Rennen eben mal vorne mit reinfahren. Aber ja, auf jeden Fall ein spannender Fahrer. Bin einfach neugierig, wie der sich so physiologisch noch entwickeln kann. Rennen fahren kann auf jeden Fall. Das hat man eigentlich auch schon als Junior gesehen. Und eine Sache wollte ich eigentlich noch über die Deutschlandtour sagen, die mich dann auch gefreut hat. Ich freue mich nicht nur über meine eigenen Fahrer, sondern ich habe mich auch gefreut. Bester Deutscher wird nämlich Florian Storck, der Wer sich vielleicht erinnert, vor, wann war es? Ich kann es auch nachgucken. 2 Jahren, einen schweren Sturz
22,
hatte.
22, oder? 21, aber wir wären Corona, ja.
Er hat einen schweren Sturz und ja, ist einfach jetzt mal wieder ein richtig, richtig gutes Ergebnis. 6. in der Gesamtwertung geworden. Hat jetzt davor auch schon wieder so eine solide Zeit, aber mal wieder so ein einstelliges Ergebnis im GC ist doch ein guter Trend für ihn.
Definitiv.
So.
Gut.
Dann
Jungs, ne?
Machen
bis
wir mal
nächste Woche.
Die Türen in Kempten auf.
Ja, ab zum USA-Korrespondenten.
Korrespondent, ja.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, wenn du das jetzt hörst, steht der September vor der Tür. Und das heißt, die Besenwagen X-Whoop September Challenge geht bald los. Andi, bist du motiviert?
Bei sowas immer. Ich bin auch schon vorbereitet.
Ja, da bin ich ja interessiert. Aber ich erkläre nochmal kurz, worum es geht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Zusammen mit Whoop suchen wir die erholtesten, die fleißigsten und die ausgeschlafensten Besenwagen-Mitfahrerinnen und Mitfahrer. Whoop, das ist ein Wearable, das verschiedene biometrische Daten aufzeichnet und die in der dazugehörigen App auswertet. Die drei großen Werte sind da der Recovery Score, der Strain oder die Belastung und die Schlafleistung. Und wer im Zeitraum vom 1. bis zum 30. September, also 30 Tage lang, im Schnitt in einer dieser Kategorien das beste Ergebnis erreicht, gewinnt. In unserer dazugehörigen Besenwagengruppe, muss man natürlich sagen. Also, du musst Whoop-Nutzer sein, in die Besenwagen-Challenge-Gruppe eintreten und dann in 30 Tagen in einer der drei Kategorien das beste Ergebnis abliefern. Und dann gewinnst du einen von drei Gewinnen. Also für die ersten drei Plätze in den drei Kategorien gibt es Preise.
Ja, und zwar gibt es für die ersten Plätze jeweils eine 12 Monate Mitgliedschaft und für den Ehrenplatz auf Rang 2 immer noch 6 Monate Mitgliedschaft. Und die dritten Plätze bekommen jeweils ein Supernit oder Hydroband nach Wahl. Es können aber auch alle sonst mitmachen. Also als bestehendes Whoop-Mitglied tritt man einfach in die Challenge-Gruppe ein und nimmt dadurch automatisch teil. Wer noch kein Mitglied ist, kann sich jetzt unter join.whoop.com/besenwagen anmelden und startet einfach seinen kostenlosen Testmonat zum 1. September. Also, dass man nach der ersten Nacht am 1. September auch den ersten Erholungswert aufzeichnet.
Jo, und wir würden die Gewinnerinnen oder Gewinner dann auch gerne mal fragen, wie sie das geschafft haben. Und wer Lust hat, darf uns das dann gerne hier im Podcast verraten. Alle Infos zu der Challenge, die Teilnahmebedingungen und natürlich den Link zum kostenlosen Testmonat gibt's ausführlich in den Shownotes. Und jetzt an die Sache. Wie hast du dich vorbereitet?
Also meine Strategie steht, ich ziele auf 2 Kategorien, Erholung und Schlaf. Also ich bleibe schon realistisch. Dafür dann kein Alkohol, jeden Tag perfekt erschöpft ins Bett gehen, kein Handy, kein Bildschirm, Magnesium, Sonnengruß, alles, was mir mein Whoop schon verraten hat, hilft beim Schlafen. Also ich gehe all in.
Alright, Besenwagen zum wiederholten Male in Kempten eingecheckt. Ich glaube, du sitzt da jetzt nicht direkt, aber du bist für mich auf jeden Fall in Kempten verankert und zu Hause. Ich begrüße ein bisschen mit Verspätung, denn angekündigt hatte ich es schon früher, Andreas Meyer im Besenwagen nach dem 2. USA-Ausflug vom RSC Kempten. Hallo Andi.
Hi zusammen. Schön wieder mitzufahren.
Moin.
Hi.
Ja, es ist schon ein bisschen länger her, ne? Ich wollte eigentlich so, irgendwie hatten wir dann, wie es halt so ist, ne, andere Gäste geplant, zwischendrin, dies, das. Und jetzt ist so die richtige, super frische Erinnerung an den Trip schon vorbei. Aber ich hoffe, du kannst noch genauso erzählen, wie du es sonst gemacht hättest oder das letzte Jahr gemacht hast. Denn ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall auf seltene Folgen so viel Resonanz wie auf die. Das fanden relativ viele Leute cool.
Ja, also die Erinnerungen sind auf jeden Fall nicht nur eingebrannt, die sind wirklich hart reintätowiert. Das war wirklich noch krasser eigentlich als das erste Mal und das in jeglicher Hinsicht. Ja, ich berichte euch gerne.
Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Letztes Jahr ist der RSC Kempten, den ich jetzt mal als die beste, schnellste, schlagkräftigste deutsche Kriterienmannschaft betitle. Glaube ich, wird mir keiner widersprechen. Ist auch in Titeln niedergeschlagen. Einen Ausflug in die Staaten gemacht hat, wo sich ja diverse Teams rühmen, das Kriterienfahren auch erfunden zu haben, beziehungsweise da auch extrem gut drin zu sein. Und das war schon halbwegs erfolgreich. Der Meier konnte sich auf jeden Fall eine Boa Constrictor um den Hals hängen an einem Tag und hat da ein Rennen in damals, glaube ich, Washington gewonnen.
Genau.
Es wurde jetzt zum zweiten Mal dann die absolute Weltmeisterschaft der Kriterien in Tulsa getackelt. Vorher, glaube ich, ging es über New York los.
Genau,
und wir hatten. Wurde in New York auch schon Rennen gefahren. Es wurde auf jeden Fall der Central Park Com geholt.
Exakt. Also wir hatten nach unserem, es ist ja ultra positiv gelaufen für uns letztes Jahr, hatten wir die Chance, das dieses Jahr zu extenden. USA hat uns da auch sehr unterstützt. Also wir starten da ja für ein amerikanisches Team, das uns da hostet. Und wir hatten die Möglichkeit, in New York unterzukommen und unsere ganze USA-Reise von New York aus zu starten. Das war, hört sich jetzt natürlich erstmal geil an, New York, aber es war schon abenteuerlich. Also wir haben in East Harlem gewohnt, wirklich in der Gegend, in der man als Tourist eigentlich auf gar keinen Fall unterkommt und schon gar nicht mit 10 Fahrrädern, die alle mehr wert sind als, okay, vielleicht nicht als die Wohnungen dort, weil nachdem wir gehört haben, was die dort Miete zahlen, das ist wieder krass. Aber für so ein Fahrrad hätten manche Jungs dort schon einige Wochen auf ihrem Trip leben können, weil die haben sich ohne Scheiß direkt vor unserer Haustür, also zweimal links laufen, haben die sich Fentanyl gegenseitig in den Hals gejagt und es war wirklich krass. Und da sind wir halt jeden Tag Fahrrad gefahren.
Ja. Wie seid ihr denn da hingekommen? So, okay. Hattet ihr da Connections oder einfach Airbnb?
Wir sind in New York angekommen und wurden dann, es hieß, wir werden abgeholt von einem 16-Sitzer. Das hat uns schon mal stutzig gemacht, weil wie groß sieht ein 16-Sitzer aus? Und haben uns dann so einen gelben Schulbus wie bei den Simpsons vorgestellt. Kam tatsächlich an, so ein ganz normaler Sprinter auf amerikanisch, nur die Sitze waren schmaler. Es waren dann immer noch keine 16-Sitze, sondern 11, aber wir waren ja, ich glaube, zu 8 mit 8 Fahrrädern. Und dann haben wir mit Kabelbinder unsere Räder auf der Karre festgespackst und sind da halt irgendwie von New Jersey nach Harlem gefahren und wirklich, also wie die Griswolds an Weihnachten, mit so einem komplett überladenen Van kamen wir da in Harlem an und klar, wenn da so ein Van stehen bleibt und dann wir auf der Karre rumspringen und Fahrräder ausladen, wir waren die Attraktion dort und wir wussten nicht, ob das positiv oder negativ ist und haben dort, sind untergekommen bei auch einer Radfahrerin, die in East Harlem eben ihr Apartment hat und das über den Sommer nicht bewohnt. Jetzt war das allerdings nur so eine Zwei-Zimmer-Bude und es hört sich in Squarefeet immer riesig an, aber war es in Quadratmeter halt dann doch nicht und wir haben wirklich eng gehaust. Also es hat uns nochmal anders zusammengeschweißt. Der Van, der war auch schon ziemlich betagt und wir kamen freitags an, weil wir gesagt haben, das erste Wochenende, da fahren wir Rennen, aber wir schauen halt, dass wir da easy reinkommen. Wir wollten ja für die wichtigen Rennen dann fit sein und sind dann in New Jersey und Pennsylvania die ersten 3 Tage in Folge Radrennen gefahren. Da war dann auch Memorial Day, genau. Und deswegen war montags Feiertag. Und so sind wir dann Samstag, Sonntag, Montag gleich Radrennen gefahren. Und die Reise wäre mit dem Bus eigentlich einigermaßen in Ordnung gewesen. Was wir nicht wussten, da war noch ein Kolumbianer da, der auch dann mit uns mitgefahren ist. Und wir mussten noch einen mitnehmen von dem örtlichen Team, weil wir den Bus bekommen haben von diesem anderen Radverein. Und so war das wirklich. Wir sind gereist, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also die Anreise schon in Radklamotten, Fahrräder, Laufräder, irgendwie alles auf einem drauf. Und dann, klar, für die Amis ist ja so eine 3 Stunden Anreise gar nichts. Das ist ja wie vor der Tür. Aber für uns war das schon belastend. Und ja, wir sind tatsächlich Vollgas ins kalte Wasser reingeschmissen worden. Erstes Rennen war Tour of Somerville, so ein Nachtkriterium, 21.30 Uhr Start. Und mit Start Regenguss. Das heißt, wir hatten Hardcore-Jetlag. Für uns war es ja 3:30 morgens.
Kurze Zwischenfrage. Wie habt ihr denn diesmal die Rennen ausgesucht? Weil es waren ja jetzt quasi andere als letztes Jahr.
Genau.
Habt ihr ein Scouting vorher gemacht, wie ihr euch am besten so auf die Tulsa vorbereitet? Oder wie seid ihr drauf gekommen?
Ja, die Amis, die reisen ja eigentlich durchs ganze Land. Also es gibt wenig Wochenenden, wo an 2 unterschiedlichen Rennen dann hochdekorierte Rennen sind. Und die Reise war da gerade über die Ostküste. Also tatsächlich war Somerville, Plainfield und noch eins. Die waren an diesem Wochenende und dann war eben der Weg nahe, dann nach Washington D.C. am Folgewochenende zu gehen, um von dort dann nach Oklahoma zu fliegen und dann eben für Tulsa schon komplett akklimatisiert zu sein, kein Jetlag mehr zu haben. Klar, mit dem Highlight natürlich, also wir wussten, Tulsa ist das Rennen, da müssen wir da sein, da müssen wir abliefern. Und weil wir dann eh in New York waren, haben wir gesagt, nehmen wir die Woche danach noch Harlem Skyscrapers mit. Das war dann direkt von Harlem, von unserer Haustür, einen Kilometer weg. Und dann hat sich das eben angeboten, dass wir gesagt haben, wir fahren nach Harlem. Aber das erste Wochenende war auf jeden Fall so zum Reinkommen eigentlich ganz gut, bis auf eben, dass es super geiles Wetter war, außer pünktlich zu den Radrennen immer geregnet hat. Und ja, dann sind es halt, ich meine, es sind weitere Kurse als bei uns, aber die Straßen sind einfach jenseits schlecht. Und dann regnet es da auch ja nicht normal. Also da regnet es halt anders stark. Da steht dann das Wasser auf der Straße und die Amis meinen, also man muss tatsächlich sagen, der Grip in USA bei Nässe ist ein anderer als in Deutschland. Deswegen war in Zürich war ja vor kurzem Rennen, da war auch einer von Project Echelon dabei und es hat dann auch nasse Straße und der fährt halt rein, als wäre es trocken. Es mag sein, dass das in den USA hält, aber in Zürich ist halt mal direkt abgeschmiert. Und dieses Reinkommen dann in den USA bei dem Regenrennen mit Jetlag mit und danach, wir haben komplett versagt beim ersten Rennen. Es war wirklich so ein richtiges, oh mein Gott, wenn wir hier so weitermachen, dann geht es gründlichst in die Hose. Und mit dem Downer auf dem Heimweg ist uns dann noch die Karre verreckt, dass wir Ortseingang New York, was ich jetzt nicht unbedingt weit anhört von Harlem, aber es sind halt doch 15 Kilometer sind, die Karre mit dem Holland-Tunnel verreckt ist und gekocht hat. Und wir dann nachts um 1 nass von dem Regenrennen, weil da gibt es ja auch keine Duschen in den USA, erst mit dem Fahrrad heimreisen durften, dann noch waschen. Wir waren im Bett, wir waren alle komplett drüber und mussten ja 6 Stunden später schon wieder los zum nächsten Rennen. Also der Start war wirklich hart dieses Jahr in den USA, aber wir haben gesagt, okay, es kann nur besser werden. Und was wirklich in den USA ultra nice ist, also falls ihr schon mal in New York wart, Paul, du ja sicherlich schon des Öfteren, die im Central Park zu trainieren, das ist ja das absolut coolste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Also, dass man nicht jede Stadt so aufbaut um einen Park rum, wo einfach die Menschen mitten im Grün sind, jede Mittagspause, jeden Abend das Ding 24 Stunden offen hat und dort Freizeitaktivitäten durchführen, das war so cool. Und wir haben das wirklich innerhalb von 2 Tagen haben wir gesagt, hey, klar, wir müssen hier überhaupt auch nicht rausfahren von New York. Wir fahren einfach den ganzen Tag im Central Park im Kreis. Und wir sind da nicht die Einzigen. Da gibt's auch auf Strava dieses Local Legend.
Genau.
Da fahren manche in 90 Tagen 500 Leistungen in diesem Central Park. Also ist ja Wahnsinn.
Ja, ist schon cool. Aber ja, also ich glaube, du bist ja halt gewohnt, im Kreis zu fahren. Deswegen störe ich das nicht so. Aber ich fand das immer so nach 1-2 Tagen relativ langweilig und bin dann immer rausgefahren Richtung Norden und so, aber ja, ist schon, wenn man überlegt, welcher Stadt man eigentlich ist, ist das schon ziemlich krass und muss auch sagen, New York, je nachdem, wo du halt wohnst, irgendwie, wenn du auch aus Manhattan kommst oder unten Soho und so, du kannst relativ gut auch da hinkommen, weil die Radwege sind zum Teil auch sehr breit und das Gute in New York ist auch rote Ampeln sind da anders als bei uns, also die Bedeutung derer.
Für Fahrradfahrer die, zumindest.
Ja, genau, das ist so. Das ist so nach Einschätzung, ob die rot ist oder nicht für dich. Und das wissen auch alle, auch wenn die Polizei da ist. Und es ist, das heißt, man kann da relativ smooth dann zum Teil auch durchfahren. Besser als in deutschen Großstädten zum Teil. Ja.
Volle Zustimmung. Also jetzt hat es auch eine komplett andere Bedeutung bekommen, wenn du mit dem Fixie durch New York fährst, weil eigentlich hast du als Radfahrer irgendwie immer Vorfahrt. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde mit so einem Food-Rucksack und meinem Fixie durch Stuttgart fahren, das würde nicht funktionieren. Das hätte genau nach 3 Minuten Endstation und ich wäre im Krankenhaus. Ja, ja. In New York funktioniert es aber also so gut. Und dann eben, ja, im Central Park, wir sind dann die Runde gefahren und dann guckst du halt abends und dann siehst du, okay, da gibt es ja hier ein Com. Also da gibt es ja lauter Segmente, aber es gibt 2 große Coms für eine ganze Runde. Und dann sagt der Moritz, ja, wenn wir schon hier sind und die Rennen, klar, die fahren wir auch, aber wir können doch eigentlich den Central Park Com attackieren. Und dann war uns klar, okay, da ist ja den ganzen Tag die Hölle los. Also das sind ja, ich weiß nicht, wie viele 1000 Leute am Tag. Das funktioniert bei Tageslicht auf jeden Fall mal gar nicht. Jetlag haben wir auch. Ja, dann lass uns halt nachts starten. Und eigentlich wollten wir morgens um 5 fahren, aber der eine oder andere von uns ist ein Langschläfer. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir es halt abends so spät in den Abend rein, wie es nur irgendwie geht. Und dann sind wir, ich glaube, um 11 oder 11:30 sind wir gestartet, zu 5. Und sind die Runde am Tag abgefahren. Dann haben wir gesagt, ja, es wird schon passen. Wir fahren da jetzt eine halbe Runde und dann feuern wir los und so haben wir das dann gemacht, da ist 59. Straße ist Start und dann sind wir da mit, wir hatten 2 Lampen dabei, 2 vorne, 2 hinten für 5 Fahrer und dann sind wir halt da mal losgeknallt und ja, also auch nachts ist der Central Park die Straße eben genauso schlecht wie tagsüber, nur dass man es nicht sieht. wir hatten schon den ersten Totalverlust eigentlich nach einem guten Kilometer. Da sind schon zwei Lenker runtergebrochen, weil ihr wisst selber, da kommst du vom Flugzeug raus, schraubst deine Karre zusammen, aber vielleicht halt doch nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, wie es jetzt sein sollte. Aber ja, also zwei Fahrer haben wir verloren und sind zu dritt dann ungefähr ab der Hälfte weitergescheppert. Geil war, dann kam die Polizei, patrouilliert ja da nachts, das eben, ich weiß nicht, auch wahrscheinlich wegen Drogen. Und wir haben gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Wir kommen hier mit einer 60 an, leicht abfallend, ein so ein kleines Blinklicht. Und wir haben gedacht, wir bleiben jetzt so lange drauf, bis sie uns halt rausziehen. Und wir hämmern an der Polizei vorbei. Die macht nur das Blaulicht an, aber lässt uns fahren. Und wir wussten, okay, ab sofort, wir haben hier volle Vorfahrt. Und Kilometer später kam das nächste Polizei. Also das macht schon im Vorfeld das Blaulicht an, fährt zur Seite. Und wir konnten Ideallinie da vorbei braten. Und ja, so haben wir dann den Kommen geholt. Ich glaube, 9 Kilometer.
Wie lang ist das Segment?
Ja. So knapp 9 Kilometer, 8, bisschen. Mhm. Und ja, so knapp 10 Minuten irgendwas haben wir, glaube ich, gebraucht. Oder 11 Minuten 50 oder sowas. Die Runde hat so knapp 100 Höhenmeter. Ist komplett dunkel, ist sehr verwinkelt. Wir wussten, in der Abfahrt sollten wir eigentlich so zumindest eine kleine Lücke offen lassen, weil wir sind ja schließlich da zum Radrennfahren und nicht zum Kommhanden. Sind da aber, ihr wisst, wie es ist, also wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen, absolut Limitlinie darunter. Und es war schon echt geil. Also es hat wirklich richtig Bock gemacht. Und als wir dann gesehen haben, wir haben das Ding auch geholt, da war natürlich, also wir sind dann ins Bett gegangen, irgendwann nachts um 2. Und als wir am nächsten Tag aufgewacht sind, natürlich haben wir ein bisschen länger geschlafen, schon da haben uns die ganzen Amis, die wir dort kennengelernt haben, gesagt, ey, was habt ihr denn gemacht? Hier in den New Yorker WhatsApp-Gruppen ist komplett Ausrastung. Die wissen überhaupt nicht, was los ist. Die überlegen sich schon hier irgendwelche Gegenmaßnahmen, wollen hier mit 50 Mann das Ding attackieren. Die haben wohl auch Anfang August am ersten Wochenende, das funktioniert, ihren besten Fahrer dahin zu lotsen mit 30 Mann, sind aber gescheitert. Und also ich glaube tatsächlich, das Ding steht mal eine Weile.
Nice. Ja, schon erste Duftmarke gesetzt.
Ja.
Ich auch, es gibt ja dann auch tatsächlich irgendwie so Übertragungen von teilweise den Rennen da, Talsa oder so, ne?
Ja, also Radiomoderation ist von Washington. Da habe ich dann auch den Frankie Andrew richtig kennengelernt. Wir sind eingeladen worden zu so einem, die haben ja eine Pressekonferenz vor dem Rennen. Und da sind wir extra, wir hatten einen Content Manager dabei. Also es kommt auch wieder eine Dokumentation raus. Ich weiß nicht, ob ihr die von unserem letzten Trip gesehen habt. Jetzt in den nächsten, ja wahrscheinlich Ende September ist Release. Ja. Und wir wurden eingeladen zu der Pressekonferenz. Da war halt Frankie Andrew da und die Stimme dieser ganzen US-Rennen, das macht ja immer ein Moderator, das macht er hauptberuflich und er reist zu den ganzen großen Rennen. Und ja, die, also als wir da angekommen sind, der ganze Saal hat sich erhoben und geklatscht und uns willkommen geheißen. Das sind die Deutschen, das war echt krass.
Was ich sagen wollte, ich habe so einen TV-Clip gesehen, wo das wirklich auch die Reporterin erzählt hat, dass eine Truppe aus Deutschland den Central Park kommen geholt hat.
Ja, es ist wirklich wild. Wir waren wirklich Rockstars für 3 Wochen. Der Aufschlag ist natürlich dann umso härter, wenn Frankfurt das Flugzeug wieder runterkommt. Aber also da drüben die Zeit haben wir sehr genießen können. Wir waren wirklich richtige Rockstars. Also ganz New York, jeder, der auf dem Fahrrad war. Und wir sind natürlich dementsprechend immer in Alpecin-Klamotten irgendwie rumgefahren. Alpecin hat uns dieses Jahr wieder unterstützt, haben uns noch die Profi-Jerseys ausgefasst. Also wir hatten als Trainingskit das Alpecin-Denim dabei. Und die haben alle gefragt, ja, wo ist Mathieu? Warum habt ihr den nicht mitgebracht? Der war doch hier genau perfekt. Das war ganz cool. Also natürlich haben wir uns da schon auch mit fremden Lorbeeren geschmückt. Aber es war wirklich, die Zeit dort in New York und um New York rum war schon großartig, schon bevor wir nach Washington sind. Und dann eben Washington, die Pressekonferenz. Wir sind da angereist und dann ging ja das Rennfahren eigentlich erst so richtig los. Also da kamen sie dann aus ganz USA und Washington dann, das Rennen, das ich letztes Jahr dann da gewinnen konnte. Da war dann dieses Jahr unter anderem Project Echelon da. Die fahren ja auch in Europa einige Rennen. Andi, du wirst es wissen, die sind ja in Valencia schon gefahren Anfang des Jahres, sind gerade von der Tour of Norway gekommen. Da waren die jetzt nicht unbedingt gut, aber ich meine, das ist schließlich die Tour of Norway. Da fahren halt auch andere Kaliber und die haben uns da ganz schön Hintern versohlt. Also das kann man gar nicht anders sagen. So bei, die sind einfach Profis. Ja, das ist einfach ein Unterschied. Das muss man einfach so hart sagen. Wir können uns da über 2 Stunden einigermaßen über Wasser halten, aber da muss halt schon auch alles zusammenlaufen, dass wir da irgendwie Paroli bieten können. Und wenn die dich zu 6 auseinandernehmen und du nur noch zu 2 in der Spitzengruppe bist, dann ziehst du halt den Kürzeren. Also da musst du halt nur 1 und 1 zusammenzählen. So wie die halt verprügelt werden bei der Tour of Norway, haben sie uns halt dort verprügelt. Und, Ja, Washington war dann nicht so erfolgreich. Wir wollten natürlich am Vorjahreserfolg anknüpfen. Und dann mit dem Wochenende davor und Washington sind wir zwar in die Top 10 gefahren, zweimal. Ich war an Tag 1 Top 10, Moritz an Tag 2 Top 10. War das trotzdem irgendwie nicht das erhoffte Ergebnis. Und ja, dann, klar, haben wir uns auf die Reise gemacht, sind nach Oklahoma geflogen. Und das ist wirklich verrückt. Du siehst immer die gleichen Leute. Das ist so ein kompletter Wanderzirkus, die durch die kompletten USA reist. Mhm. Mit allem, also mit Fahrzeugen. Die Legion-Jungs, die haben auch so einen Sprinter, der fährt von Kalifornien über Florida nach New York, nach Oklahoma, wieder zurück nach New York, um dann wieder nach Kalifornien zu fahren. So, ja, ist gar kein Problem hier, 5000 Kilometer mit dem Auto runterzureißen, bist du ja in 5 Tagen da. Also, wo ist das Problem? Krass war das. Da gibt es ein neues Team, Rain heißen die, da fährt auch der Danny Summerhill. Die bestehen eigentlich nur aus Lateinamerikanern und eigentlich nur Kolumbianern. Die sprechen auch nur Spanisch und eben der Danny Summerhill. Und die Teamführung ist klassisch amerikanisch, die Fahrer eben lateinamerikanisch. Und die Lateinamerikaner mussten mit dem Auto fahren nach Tulsa. Und der Danny Summerhill und die anderen sind geflogen. Also da in den USA hast du schon immer noch so eine unangenehme Zweiklassengesellschaft irgendwie. Das ist unangenehm, das dann so mitzubekommen. Also wie die da auch so miteinander umgehen, obwohl die Kolumbianer einfach auch gestört schnell Fahrrad fahren können. Also das sind ja richtig viele. Wir hatten bei uns an dem Team Juan Pablo Zapata, der ist unter anderem schon mit Gaviria im Kolumbien-Vierer panamerikanischer Meister geworden. Mhm. Und also die von den Jungs noch nie gehört, aber die können halt treten auf einem anderen Level. Und davon stehen halt, keine Ahnung, 80 Mann am Start. Und dementsprechend ist so ein Rennen halt auch richtig schnell. Also dann Tulsa, erster Tag. Ich bin mal wieder gestürzt, wie auch letztes Jahr, direkt am ersten Tag, über meinen Teamkollegen.
Gib mal kurzen Überblick über die Veranstaltung. Wie viele Tage sind das? Wie viele Rennen? Was kommt wann?
Es geht los donnerstags mit einem Social Ride. Also im Prinzip finden sich alle mittwochs ein. Und Tulsa ist nicht so groß. Klassische deutsche Stadt, vielleicht Heilbronn. Also auf jeden Fall kleiner als Stuttgart. Und dementsprechend fahren sich da halt, das sind ja Kategorie 1 bis 5 haben die Amis. Kategorie 1 ist wie Elite und da fährt dann auch KT mit oder Pro. Also wir hatten ja auch einen World Tour Fahrer, das erzähle ich gleich. Und dann sind da Frauenrennen, Hobbyrennen, da ist alles da. Also da sind 1000 Teilnehmer und die sind ab mittwochs eigentlich in der Stadt, kommen aus ganz USA und donnerstags ist ein Social Ride mit 1000 Leuten. Das ist von einem Radhändler dort organisiert, der wirklich rund um seinen Radladen x Zelte hat. Das sind dann irgendwelche lokalen, ich kann es euch nicht sagen, irgendwelche Leute, die halt grillen und die machen Burger für alle. Dann ist daneben ein riesen Getränkestand und gibt es einfach alles. Dann ist noch ein DJ da, der macht Musik und die Sprecher sind alle da. Es sind alle da, die einfach da sich treffen zu einem Social Ride, der aber auch schon sehr sportlich ausgefahren wird. Und danach stehen alle zusammen und versponnen. So dieses klassische amerikanische, ja klar, wir
sind Social Ride mit 1000 Leuten. Also wir sind ja Experten im Social Ride beim Besenwagen. Ohne Scheiß, 1000 Leute? Wie läuft das?
Ja gut, dann irgendwann sagt halt einer, okay, Startschuss, dann fährt so ein riesen Pickup voraus, da sind ein paar Leute drauf, die machen Bilder und dann fährt der Pickup voraus und alle fahren nach und dann wird da einfach nachgefahren. Ich meine, klar, die Straßen sind natürlich breiter, es ist alles irgendwie zweispurig, wo man da fährt und wenn es einspurig wird, wird die Gegenspur einfach mit eingenommen und die Autos, die einem entgegenkommen, die halten dann an, weil die wohl wissen, dass da Radfahrer in der Stadt sind. Ich glaube, waren es 60 Kilometer oder sowas, die wir da gefahren sind. Und es lief absolut smooth ab. Ich meine, klar, der eine oder andere legt sich halt über den Lenker, weil er das erste Mal wahrscheinlich in seinem Leben mit Scheibenbremsen bremst. Aber da passiert eigentlich relativ wenig. Und du quatschst mit wirklich allen. Du fährst neben irgendeinen hin, sagst, hey, woher kommst du? Ah, ihr seid doch die Deutschen, die hier für DCC fahren. Ja, genau. Und so, ja, dich kenne ich auch, weil du hast eben 100.000 Instagram-Follower. Also es sind ja wirklich, da fahren ja die absoluten Topstars der Kriteriumszene mit. Und also da geht es ja um Gelder. Da schlackern wir ja mit den Ohren. Also als Größenordnung, so ein mittelprächtiges Team dort. Ich rede jetzt nicht von welchen, die man kennt. Die haben Assos als Sponsor, die haben einen Radhersteller als Sponsor und die haben 6-stelligen Betrag im Jahr zur Verfügung, einfach zum Rausbuttern für durch die USA-Reisen, irgendwelche Materialkosten und Startgebühren, weil das ist ja in den USA auch nochmal anders. Das geht ja schon fast in
die
Richtung.
Das sind Zellen, die Startgebühren.
Ja, Wahnsinn.
Also wir zahlen bei Gravel-Rennen ja auch über so zwischen $250 bis $500, je nach Rennen. Ja, genau. Und ich denke mal, das mit Kriterien dann auch nicht ganz so krass vielleicht, oder? Aber trotzdem.
Also Tulsa kostet auch, ich glaube, 3,99, wenn du es spät buchst, und als Frühbucher 2,50 oder sowas. Also das ist.
Ja, das richtig, das sind Goldgruben dafür, die Veranstalter, die Events da. Das ist brutal.
Tulsa haut halt auch in 3 Tagen über alle Klassen Prämientopf von über 100.000 Dollar raus. Also das ist ja unvorstellbar eigentlich, aber klar. Dementsprechend lockt es halt Fahrer aus der ganzen Welt an. Und Donnerstag hat sich das schon so halb rumgesprochen und tatsächlich hat man dann auch gesehen, da kam Luke Lamperty von Quickstep. Mhm. Der stand halt plötzlich da. Und danke, du bist halt gerade Giro gefahren. Du bist halt ein Monster, der halt auch schon 6 Jahre die Kriteriumszene dort irgendwie berackert hat. Oder naja, auf jeden Fall, der fährt die U19 teilweise mit. Der Typ ist halt auf jeden Fall ein Brecher. Also dem machst du halt auch nichts vor. Und ja, der braucht auch kein Team. Da muss man einfach so fair sein, wenn so ein Außerirdischer am Start steht, da machen wir halt gar nichts bei so schweren Rennen. Der fährt halt mit Porenatmung gefühlt dadurch. Und das erste Rennen, also jetzt kein Witz, das war noch krasser als letztes Jahr. Und so vom Gefühl her habe ich nach 3 Runden gedacht, was mache ich denn hier? Ich riskiere hier jede Kurve mein Leben. Hier fahren alle komplett begast und am Limit. Und in den USA ist es so, die haben so einen Pitstop, ja. Also du stürzt, dann kannst du in den Pit fahren. Du hast einen Crash, kannst du in den Pit fahren. Du kannst sagen, da ist irgendeiner gestürzt, fährst in den Pit. Und je nach Name, also wenn du jetzt mal angenommen Justin William heißt, dann bist du hinten am Feld, fährst in den Pit rein und wirst vorne wieder rausgelassen. Und die spielen das auch irgendwie ganz clever aus. Wenn du jetzt ein Deutscher bist, du fährst in den Pit rein, wirst du ganz hinten rausgelassen. Also das bringt dir gar nichts. Und so fahren die Radrennen. Also das ist einfach so was ganz anderes. Und das Rennen da am Freitagabend in Tulsa, da jeder ist fit, jeder ist ausgeruht, das war schon gestört. Und der Lamperty hat das Ding halt gewonnen. Also und zwar, der war nie schlechter als Posi 5. Ich meine, das war der Jonas von uns auch nicht, aber dem geht halt hinten raus der Strom aus und dem Lamperty halt nicht. Und das war wirklich, das war krass. Gab viele Stütze, der Justin Williams hat sich einen Arm gebrochen und so. Und für die ist es aber so, ja klar, jetzt hat er sich halt einen Arm gebrochen. Das gehört halt dazu. Und du denkst dir, ja, auf gar keinen Fall will ich hier stützen. Die haben auch alle Ersatzräder. Also die großen Teams haben nicht einfach nur Ersatzlaufräder, sondern die haben Pit ein komplett identisch gleiches Fahrrad da. Jetzt die neue SRAM wurde, glaube ich, ja kurz danach erst gelauncht. Die haben alle schon die neue SRAM an der Karre. Das ist, also was die auch für ein Budget haben, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es stimmt, aber anscheinend hatte Legion da letztes Jahr dann angefragt für diese Saison bei Specialized, die ja letztes Jahr noch S-Works gefahren, für 13 Millionen US-Dollar Jahresbudget oder Etat. Und ja gut, jetzt fahren sie Factor. Es scheint also nicht geklappt zu haben, aber das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was sie da einfach auch für ein Auftreten haben. Dagegen sehen wir gar nichts. Also weder von der Leistung noch vom Auftreten.
Ja, es ist auch 10 Millionen Budget habt ihr auch.
Ungefähr, ja. War wirklich krass. Und wir versuchen das ja dann nicht an uns rankommen zu lassen, sondern du bist da, fährst Radrennen, alle haben hier die gleichen Mittel. Und letztendlich auf dem Rad ist es ja auch so. Also was dann zählt, ist halt, okay, du musst dich halt durchsetzen. Aber also ich sag's euch wirklich, seitdem wir da zurück sind, fahren wir hier auch nochmal anders Radrennen. Also das hat uns in Leistungsschub gegeben und nochmal eine komplett andere Einstellung. Also seitdem wir zurück sind, würde ich sagen, zersägen wir aktuell auch gerade alles, was hier an deutschen Rennen ist, einfach weil wir nochmal... Das schärft nochmal so dein Mindset, Radrennen zu fahren. Das ist, alle, die Möglichkeit haben, sollten das mal machen, weil es ist wirklich so krass. Es ist so von allem, wie du schon da announced wirst, wenn du da vorne an die Startlinie kommst, wie der ich da, also die haben 6-stellige Zuschauerzahlen, die sprechen immer von so knapp 400.000 Zuschauern in 3 Tagen in Tulsa. Es ist wirklich, es ist so verrückt und du bist als Radfahrer da einfach der absolute Megastar. Du sitzt auf 2 Rädern, die kennen dein Team, die flippen aus. Wirklich, mit egal was, die flippen einfach aus. In Support, in Autogramm, in mit was die dir geben. Die, brauchst du irgendwas, du kriegst alles. Wir kamen dann Tulsa an, dann sagen die, ja, ihr habt ja nur ein Auto. Ja, ich habe noch so ein F-150 übrig. Den könnt ihr haben für die nächsten Tage. Gar kein Problem. Irgend so ein Typ. Haben wir dann mein Auto gehabt. Einfach so, neben dem Ford Explorer, der jetzt auch nicht unbedingt klein ist. Also es war wirklich, wir hatten da eine richtig gute Zeit und jetzt, gut, der erste Tag ist dann wieder nicht so gut gelaufen. Markus Blume will mich gerade nach vorne fahren, stürzt vor mir, ich stürze drüber, es war natürlich super ärgerlich. Dann hat man nochmal, die anderen 3 Jungs von uns sind auch gestürzt, also ja, da, die Hälfte lag irgendwie auf der Fresse. Und für die Amis ist es so gar kein Problem, aber uns nimmt es so ein bisschen Moral. Und wir mussten uns dann echt gut zusammenrappeln nach dem ersten Abend, um zu sagen, okay, zweiten Tag, hey, die Karten werden neu gemischt. Und wer dann so ein bisschen eine Wut im Bauch hatte, war einfach Mojo. Der Typ ist ja eine absolute Ultramaschine. Kennt ihr den Michael Garrison? Oder ich glaube, Ian Garrison ist sein Bruder. Der ist mal bei Quicksilver.
Ich weiß zumindest, wer das ist, ja.
Ja. Und der ist, glaube ich, auch in, wie hieß es, Bermans? Nee, auf jeden Fall deutsche, in europäisches Conti-Team ist der gefahren die letzten Jahre.
Das ist ein amerikanisches KT-Team, aber die fahren hauptsächlich in Europa. Ja. Das ist das genau. Team von Axel Merckx. Ja.
Genau, und der hat auf jeden Fall gesagt, ja, ihn nervt es jetzt so ein bisschen, er will da nicht demotiviert sein, er macht jetzt sein eigenes Ding. Und dieser Michael Garrison ist ja auch ein Tretschwein sondersgleichen. Der ist doch auch mit dir, Paul, die Woche davor noch Gravel-Rennen gefahren.
Der war. Kann sein, ja.
Unbound, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Der fährt dann halt auch
ja,
so.
Ja, also Anbau war wie war davor, ja.
Der fährt so
ein, da fahren eh auch alle Amis.
Der fährt so ein 200 Meilen Gravel-Rennen einfach so und kommt da an und die Woche später fährt er Kriterium und fährt das wirklich auch Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall Lamperti, Garrison und Augenstein starten die Spitzengruppe und Augenstein fährt halt drüber und der Einzige, der mitfahren kann, war der Cohen von Legion und die haben da alle so ein bisschen Beef, weil da gönnt keiner dem anderen was. Und ja, klar, dann ist halt schon gut, wenn du da nicht gekannt oder keiner dich kennt. Und Moritz hatten da wohl nicht viel auf dem Schirm. Und dann hat er das Ding halt mal von vorne so Wolle genommen, dass der Alex Cohen halt irgendwann gesagt hat, okay, er kann jetzt keine Führung mehr fahren, weil das geht einfach nicht. Und bis sie das hin gecheckt haben, also sie dürfen ja auch alle mit Funk fahren, und dann versucht haben nachzufahren, war der Zug halt eigentlich abgefahren. Außer der Garrison, der fährt da halt solo vor. Und dann wechseln sie durch und der Cohen will eine Führung auslassen. Der Garrison, ne, Bruder, also wenn du nicht fährst, fahre ich auch nicht. Und dann, wenn du Moritz halt mal 10 Meter Luft gibst, dann wird es halt schwer, das zu schließen. Und dann zieht er halt durch und ohne Witz, wir gewinnen halt in Tulsa die zweite Etappe. Also gestört, solo, das passiert in den USA nie, dass jemand solo ankommt und hinter sich komplette Teams aufrauchen, Legion sich zu fünft aufgeraucht, das war Wahnsinn. Und Mojo verteidigt das Ding halt und kommt halt an mit, ich weiß nicht, 30 Sekunden auf den Cohen und Garrison und dann nochmal ein paar Sekunden aufs Feld. Und dann war klar,
aber
in dem Moment war für uns alles erreicht. Wir haben in Tulsa ein Rennen gewonnen. Irre.
Aber jetzt mal auch eine Frage zu dem Mojo, weil er ist ja auch zur deutschen Bahnmeisterschaft gefahren, da hat er ja auch wieder alle rasiert. Warum wird er nicht irgendwie mal so Crit-Profi? Also wahrscheinlich ist er auch happy in seinem jetzigen Beruf und so, aber der ist ja schon gut. Das hatten wir letztes Jahr schon das Thema. Also es ist ja ist auch so offensichtlich, dass er bei diesen Rennen einfach richtig kann. Ne? Also...
Also jetzt mal.
Und ist jetzt auch kein Vollzeitprofi, wie jetzt die ganzen Crit-Fahrer in Amerika zum Teil.
Nee, also tatsächlich, und das meine ich ganz ohne Flachs. Klar, wir haben früher da ein bisschen Witze drüber gemacht. Aber beim jetzt olympischen Punktefahren, wo alle Deutschen untergegangen sind, so ein hartes, schnelles Rennen, der wäre safe weiter vorne gelandet als Platz 7. Obwohl Tim natürlich auch ein Top-Rennen gefahren ist, aber der Mo hat da einfach nochmal eine andere Tempohärte. Und allein, was der jetzt für Gänge gefahren ist bei der Deutschen Bahn, was der für Gänge fährt, der fährt ja heute wieder in Zürich Radrennen, was der für Gänge fährt im Dörning, der fährt einfach allen um die Ohren mit, einfach einer brachialen Kraft. Der hängt beim Crit, also wenn du wirklich, du gibst dem 5 cm Luft, ich war mit ihm gestern in der Spitzengruppe, da bin ich heute auch ganz schön platt, du darfst ihm keine 10 cm geben, weil sobald du da ein bisschen rausfällst und nicht dein Vorderrad küsst, dann hängt der dich einfach vom Hinterrad ab. Der ist so eine Maschine. Und ja, das ist eine gute Frage, warum der BDR das nicht schnallt, den nicht in Nationalkader aufzunehmen. Das kann ja nicht wahr sein. Also, wir kriegen es ja nur immer so am Rande mit, aber es sorgt einfach nur für Kopfschütteln. Der Typ ist vor allem aktuell so fit, Wahnsinn.
Aber er will selber jetzt nicht irgendwie, oder irgendeiner von euch so Crit-Profi werden. Also zu sagen, ey, Alter, ich gehe jetzt mal hier für ein Jahr in die USA, nimm da alles mit, ja. Geh in so ein Team rein.
Nehmen 10% von dem 13 Millionen Budget.
Ja, also ich kann natürlich da nicht für ihn sprechen, aber ich hoffe, er nimmt die Möglichkeit wahr, dass wenn es, falls das jetzt mit dem BRDR nicht klappt, weil der es wieder nicht checkt, dass er das macht. Also für den in dem amerikanischen Team unterzukommen, die das auch einigermaßen gut supporten, wird wahrscheinlich jetzt nach Tulsa nicht das Problem sein. Und da, dann ist schon, kriegst du auch ein auskömmliches Gehalt. Also die Jungs, die ist schon, Paul, wären wir nochmal 10 Jahre jünger, sollten wir das tun.
Na gut, ich mache das ja mehr oder weniger gerade. Ich fahre aber keine Crits. Aber, weil da drüben, wo du gerade mit Budgets sagst, was ja in den USA halt krass ist, ist ja auch, dass also $100.000 keine Angst, er konvertiert irgendwie, kann was, 90.000 Euro. Aber 90.000 Euro ist ja hier bei uns viel Geld, aber mit 100.000 Dollar in den USA kannst du halt nicht viel machen, weil einfach alles so teuer ist. Das heißt, so diese Einstiegshürde auch mit einem Gehalt, mit lebenswert ist für uns halt so mindblowing. Deswegen ist ja halt alles so viel, viel größer immer. Ich sehe das ja im Gravel bei Verträgen zum Teil und auch was man so hört. Das kann man gar nicht mit Europa vergleichen. Das ist so gar nicht in Kontext zu setzen. Weil
ich gebe dir
einfach
recht.
Alles auch viel, viel, viel mehr Geld kostet.
Ja. Schwierig, aber die, klar, jetzt sagen wir mal, der durchschnittliche gute Crit-Profi da bekommt eben diesen sechsstelligen Betrag. Sagen wir 100.000 US-Dollar. Du hast jetzt auch nicht unbedingt viele Ausgaben. Du wirst eingeladen von allen Veranstaltern. Du bist jedes Wochenende bei einem anderen Rennen und das über 30 Wochen. Du hast dein Material. Was musst du groß ausgeben? Also zumindest das, was wir da beobachten von denen. Du wohnst in guten Hotels. Du bist, ja klar, du bist Vollzeit-Profi und bereist die kompletten USA. Aber unterm Strich fährst du nur 2 Stunden Radrennen am Wochenende. Das ist ja ein Witz im Vergleich zu dem, was die richtigen Pros machen. Allein schon die KT-Fahrer, die haben das doppelt oder dreifache an Trainingsaufwand und ernten gar nichts und könnten da drüben, also sicherlich auch der ein oder andere deutsche gute KT-Fahrer, können da drüben super Leben führen. Zumindest aus der, wenn man das will, wenn man bereit ist, dreimal im Jahr hart auf die Fresse zu fliegen. Ja.
Ja, also ich muss sagen, ich habe davon ja gar nichts mitbekommen. Ne? Also wenn du nicht irgendwie den Leuten auf Instagram folgst, wie kommst du denn da rein? Also ich habe jetzt auch mal gerade parallel versucht, so ein bisschen Ergebnisse zu finden. Gibt es da irgendwie ein Portal, eine Website? Kannst du das mal hier so ein bisschen erklären, wenn man sich jetzt dafür interessiert, so ein bisschen für die Szene? Weil aus meinen Augen ist ja diese Cycling Leech, die es da geben sollte, die ist ja total zusammengebrochen, oder?
Genau, ist gescheitert. Die ganzen Verträge wurden aufgelöst. Da gab es einfach eine E-Mail vom Veranstalter. Also was die machen wollten, für alle, die da nicht firm sind. In USA funktioniert es ja nicht wie bei uns, irgendwie vereinsbasiert und dann in Olympiakader oder Nationalkader, sondern zum Beispiel NBA, MLB, NFL, NHL. Das ist ja im Prinzip alles Kommerz. Also das ist ein College, das hat viel Kohle, das sind private Geldgeber. Und die supporten das und dementsprechend haben sie eine Mannschaft. Und die Mannschaft, der Name, der ist, hängt jetzt nicht unbedingt an dem Ort. Wenn der Milliardär umzieht von Charlotte nach woanders, dann nimmt er einfach die Mannschaft mit. Und so gibt es da eben die unterschiedlichsten Mannschaften. Da gibt es auch keinen Auf- und Abstieg. Also das ist eben so und die werden gefüttert über die Colleges. Und das haben die versucht beim Radsport jetzt zu machen, weil sich das Thema Fahrradfahren, vielleicht auch jetzt seit Corona noch mal massiv gestiegen, in den USA halt immer mit größerer Beliebtheit erfreut. Und das ist jetzt aber gescheitert, weil sie gemerkt haben, also Mutmaßung, ich weiß jetzt die genauen Gründe nicht, aber die Veranstalter kommen gar nicht hinterher, solche Rennen auszurichten, um diese Zuschauermassen anzuziehen. Das schafft Washington, das schafft Tulsa, das schafft Tour of America's Dairyland. Das sind nochmal so ein paar Rennen. Aber letztendlich kann ich sagen, diese großen Rennen, wo auch viel Preisgeld ausgeschüttet wird, das sind vielleicht 15 Rennen ungefähr. Und alle anderen ist im Vergleich zu Deutschland immer noch sehr viel Preisgeld, aber eben nicht so, dass du da so einen kompletten Kader einfliegen kannst. Und die Übersicht, Anni, da geht es mir genau wie dir, ist schwierig. Also wenn du nicht einen vor Ort hast, der da irgendwie sich über diese ganzen Websites, ich meine, das macht eben da unser amerikanischer Host von DCC, Dexter heißt er, absolut cooler Typ, hat 3 vegane Restaurants in New York, ist einer der most wanted DJs in New York und der hat es halt alles im Griff und der meldet das und der übernimmt die Startgebühren und klar, also rechnet es euch aus, wir waren zu 11 dieses Jahr und wenn du da zu den Rennen fährst, 11 mal 250 Dollar und das bei 9 Rennen, das ist eine stabile Stange Geld. Das ist anders als hier 8 Euro, wenn du dich ärgerst, ja, Nachmeldung sind 18 Euro.
Jetzt sag's nicht zu laut, ne? Nicht, dass da jetzt einer zuhört und jetzt überall das Preisgeld angehoben wird in Deutschland.
Ja, Preisgeld. Ja, gut, dann wirst du auch das Preisgeld für Startgeld angehoben werden.
Ja, wenn Nenngeld und Preisgeld steigen, gemeinsam steigt es ja in Ordnung. Aber ja, also so eine genaue Übersicht haben, glaube ich, da die wenigsten und die versuchen das natürlich auch so ein bisschen zu tricksen, dass eben nicht alle Fahrer mit ihrem kompletten Aufgebot dann bei auch den kleinen Rennen stehen. Also jetzt in Harlem waren plötzlich halt viel weniger am Start. Da war da noch der Dante Young und noch einer von Legion da, weil die halt zufällig da waren wegen irgendeinem Factor und Canyon Presse-Event waren die halt in New York, dann fahren die da mit das Radrennen, aber die haben halt da nicht den vollen Support. Und auch wie der Luke Lamperty das gemacht hat, dass er da einfach auf eigene Achse mit seiner Familie, weil die da wohl ein Ferienhaus haben, einfach da hinreist und halt mal alles zersägt. Ja, der hat da eine super Woche. Für den ist es ja gar kein Problem, 2 Stunden mit uns da im Kreis zu fahren. Für das, dass der das ja auch noch kann. Also der ist jetzt
ja
Deutschland-Tour ist auch gefahren. Der ist ja Finale-Etappe auch noch Dritter geworden. Das macht er ja einfach so. Der Typ kann ja richtig Radfahren.
Ja, der ist aber auch letztes Jahr schon US-Crit-Champion geworden. Also der kann das schon ein bisschen länger, nicht erst, seit er Profi ist.
Ja, also auf jeden Fall, sowas dann auch mal live zu sehen und dann auch zu sehen im Kontext, okay, wie stellt der sich an in der World Tour, das ist schon cool. Also ich muss sagen, ich bin schon, auch wenn ich mit dem da jetzt persönlich nicht viel zu tun hatte, bin schon Fan von dem. Ich finde es echt cool, genauso wie ein Bissegger jetzt da mit uns in Zürich im Kreis fährt und das aber richtig ernst nimmt. Also Stefan Bissegger, absolute Maschine.
Das ist ja auch irgendwie ein interessantes Thema und ein interessanter Vergleich, wie du das jetzt auch selber mal einschätzt, weil so der Standardhörer hier, der fährt halt auch Fahrrad, fährt Rennrad, fährt teilweise auch irgendwie so Radrennen und zwar noch ein paar Elite-Rennfahrer, die dich sehr gut kennen zu, ne? Aber du bist ja jetzt schon so, was Amateursport angeht, halt so das Nonplusultra in Deutschland. Also ja, an dir fahren jetzt nicht mehr viele vorbei, wenn es so ein Kriterium ist. Wenn es einen Berg hoch geht, schon.
Ja.
Längerfristig zumindest. Wenn es längerfristig einen Berg hoch geht, dann könnt ihr auch an Andi vorbeifahren. Aber da jetzt einfach nochmal so irgendwie eine Relation zu geben, das, so du könntest nicht World Tour fahren. So.
Auf gar keinen Fall. Also vor allem nicht in den letzten 5 Jahren. Also selbst in meinem früheren Ich, wo ich ja dachte, ich bin auch noch ein guter Radfahrer. Also was ich da auch die letzten Jahre getan hat, ich sage mal, weiß nicht, so seit 2017, 2018. Das ist Wahnsinn. Also
für die nicht mehr nur noch Wasser trinken und...
Ja, das hat sicherlich auch Einfluss, aber ich meine, das machen
die
wir
sich
ja
verpflegen.
Auch. Aber unsere Leistung ist vielleicht so um 3% gestiegen im Amateursport, aber bei denen scheinbar um 30. Und ich unterstelle da kein was. Ich meine, das ist wirklich ganz ehrlich und aufrichtig. Die Jungs, die wissen genau, was sie tun. Also wenn du auch den Pros zuhörst, wie die sich vorbereiten, wie die ihre Nutrition-Strategie haben, das ist einfach was anderes als von, aber da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Vor 10 Jahren war das einfach noch ein anderer Sport. Und damals, also auch als ich angefangen habe, wenn du 20 Jahre zurückgehst, da konntest du Rundstrecke und Straßenrennen irgendwie noch verbinden. Also da gab es ja auch die ein oder anderen Pros, die beides noch gut hinbekommen haben oder die ab und zu mal an der Rundstrecke standen. Weiß jetzt nicht, also auch Six Days und alles ist keine Ahnung, wie ernst man das jetzt sehen muss, aber ein Cup ist früher oder so. Also es gab ja schon die ein oder anderen, die konnten alles verbinden. Und mittlerweile, ich bin mir sicher, also mein letztes Jahr, ich bin in Wangen gefahren, rund ums Goldene Rad. Da war Jonas Rutsch am Start, Niklas Merkel, Marius Meyerhofer.
Die hast du abgeledert.
Die habe ich abgeledert, ja. Und dann sagt Niklas Merkel zu mir in der Zielkurve, ja, dann nehme ich dem halt einfach 5 Meter ab. Und das muss erstmal wieder aufsprinten. Und klar, wäre das Rennen noch mal eine halbe Stunde länger gegangen, da hätte ich aber dermaßen nichts mehr gehabt, kein einziges Korn mehr und der wäre einfach wahrscheinlich sitzend an mir vorbeigefahren. Aber bis 2 Stunden, glaube ich, sind wir kompetitiv, wenn da ein paar Kurven auf der Strecke sind. Und deswegen ist in den USA, da sind die Rennen ja noch kürzer, das klappt genauso, das ist on the edge, dass du dich als Rundstreckenfahrer und als World Tour Profi irgendwo da triffst. Klar, wenn du halt ein außerirdischer World Tour Profi bist, wie eben dieser Luke Lamperty, dann spielst du halt mit uns. Das ist auch in Ordnung. Also ich bin mir auch sicher, im Bissegger, der wird uns da genauso hops nehmen.
Bist du mal ernsthaft gegen Nils gefahren? Ich glaube, das ist so jemand, wo ich sagen würde, der könnte euch wahrscheinlich wegfahren.
Persönlich kenne ich ihn nicht. Bin mit ihm in Neuss da das Nachtourrennen gefahren. Und klar, der Typ hat natürlich auch Mordschub. Also wenn der mal ernst macht und das Ding einfach von vorne nimmt. Aber ihr wisst selber, wenn du durch die Kurve vielleicht halt mit einem km/h schneller durchfährst und dich da im Windschatten festbeißt und es jetzt nicht irgendwie eine Welle hat, wo es dich abhängt, dann kannst du da auch schon mal eine Weile dranbleiben.
Ja, ist so alles auf dem Fahrrad, aber sind ja auch andere Disziplinen zumindest. Ne? Mhm. Also beim BMX-Rennen würden wir jetzt auch alle nicht mitfahren können.
Ja, genau.
Das entwickelt sich ja so ein bisschen auseinander. Ich glaube, so die Jungs, die früher mal so in den Jugendklassen Kriterium gefahren sind, die würden da auch schon wieder ganz gut reinkommen, aber man verliert natürlich so ein bisschen das Gefühl für so eine Vollgaskurve, ne, auf so einem Stadtkurs. Also das machst du ja eigentlich das ganze Jahr nicht. Und wenn du dann so auf die Rundstrecke kommst, dann braucht es ein paar Runden, um sich da auch wieder dran zu gewöhnen.
Also Jungs, ich muss euch was erzählen. Also ich nenne da jetzt keine Namen, aber jetzt sind Neues bei dem Nachkulturkriterium. Wir sind es ja gefahren und da war ja auch der ein oder andere dabei, der gerade frisch von der Tour kam. Und es war nicht Nils, aber du fährst hinter denen durch die Kurve und du wunderst dich, wie die jemals im Leben gesund einen Pass runterkommen. Ist jetzt kein Witz, ist jetzt wirklich kein Witz. Die verlieren in der Kurve, also da kann ich 50 Meter früher aufhören zu treten und bin am Kurvenausgang wieder dran, ohne dass ich da großes Risiko gehe. Aber die können halt jede Gerade das Ding wieder zufahren. Und dann ist es echt, das ist eine interessante Mischung, weil du willst den ja auch nicht vor die Karre fahren in der Kurve oder da Divebomben, aber du weißt, du musst da vorbei, weil hinter denen stürzt du. Das kannst du nicht machen über die Runden. Und also ich glaube, dem einen oder anderen auch World Tour Pro Deutschen wird es gar nicht schlecht tun, ein bisschen mehr Rundstrecke zu fahren oder sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Weil, und darauf will ich jetzt hinauskommen, wenn so einer mit dem Luke Lamperty oben am Berg ist und die müssen zusammen runter ins Ziel fahren, verliert der Deutsche 2 Minuten auf den, ohne dass sich der Luke anstrengt.
Würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, ist schon nochmal was anderes, so einen Alpenpass runterzufahren, aber ja, also ne, ist ein völlig anderes Anforderungsprofil. So, ich war immer ganz froh über solche Steuerkünstler, weil das hat mir das Leben als Profi auf jeden Fall einfacher gemacht. Ne?
Also aber ja, unendlich sparen.
Also Bike-Handling-Skills, die gehen schon weit auseinander bei den Profis, das muss man sagen. Also vor ein paar Jahren gab es ja nochmal diesen legendären Ilnur Sakarin, der, glaube ich, jede Abfahrt Minuten verloren hat. Das gibt es ja auch noch aus alten Geschichten, so von vor ein paar Jahrzehnten, die teilweise damals sogar so schlecht bergab gefahren sind, dass sie oben gewartet haben, ne, bis dann der Rest kam.
Damals, als ich so das sehr verfolgt habe, da war der Falke Paolo Savoldelli. Der war ja so der absolute Gott in der Abfahrt. Und ich fand es so geil, dass ich mir dachte, ich muss genauso schnell bergunter fahren und durch die Kurven. Das ist zum Beispiel
verzerrt. Ja, also das, ich meine, ein Pidcock, keine Frage, ja, der fährt besser Fahrrad als wir alle zusammen. Aber natürlich, dass so diese großen Abfahrer, die es mal so gab, die sind vielleicht gar nicht so gut, die sind halt nur schneller als alle anderen Bergfahrer darunter gefahren. Ja. Und so die richtig guten Abfahrer, die hast du im Fernsehen meistens nicht gesehen. Die waren halt da hinten.
Naja, klar. aber genau diese große Schere, die habe ich jetzt in den letzten Wochen einfach gesehen. Also gerade mit dem Luke, der dann auch das letzte Rennen da in Tulsa gewonnen hat und das wirklich auch so dominant, dass du wirklich einfach nur den Hut ziehen konntest und sagen, Junge, du bist einfach so eine Maschine, du hast alles verdient, was du dir erarbeitet hast und es ist völlig in Ordnung, dass du uns hier lang machst. Wirklich Wahnsinn. Und
ja, vielleicht sollten wir Primoz Roglic mal zu so ein paar Krits schicken.
Boah, besser nicht. Mach ja, auf der Fresse.
Ja. Natürlich, nachher in der World Tour, in der Weltspitze, die Fahrer, die kommen von überall her. Ja, ich meine, Chris Froome, der ist wahrscheinlich in seinem Leben ein Bruchteil an Kurven gefahren, wie jemand, der ja aus Deutschland, Belgien, aus Holland, ja, aus Ländern kommt,
der sieht einfach nur scheiße,
wo man einfach durch die,
nur scheiße aus.
Ja, aber ich meine, es gibt runter. Länder, da kommst du zwangsläufig über Kriterien durch die Jugendklassen, ja, da fährst du zumindest mal eins, ob du jetzt da drin gut wirst oder nicht, aber ja, Rennen, die Chris Froome in seiner Jugend gefahren ist, da waren vielleicht 4 Kurven auf 120 Kilometer. Ja, also natürlich sind das ganz andere Skills, die dann entwickelt werden, weil gerade so in dem Alter, wo man, ja, ich sag jetzt mal, in Deutschland noch Kriterium fährt, da lernst du natürlich viel einfacher, viel schneller. Ich sag mal, so ein Luke Lamperti oder Fahrer, die jetzt eher bei den Frühjahrsklassikern in Belgien am Start sind, die fahren auch natürlich ganz anders Fahrrad als jemand, der ja besonders gut sein muss, 20 Kilometer schnell bergauf zu fahren. Ne? Also das sind auch innerhalb der World Tour einfach komplett andere Profile und Skills. Ne? Und es gibt halt ab und zu mal jemanden wie ein Pidcock, ja, der kann halt auch sehr schnell bergauf fahren und der überholt dann alle bergab. Ja? Also die Bilder von der Tour vor ein paar Jahren, wie er Chris Froome im Unterarm vorbeifährt, das wird vielleicht ein Lamperti auch machen, aber der ist halt zu dem Zeitpunkt schon eine Stunde weiter zurück. Ne? Also,
es war auf jeden Fall wirklich ultra cool, das mal alles so aneinander zu sehen. Und ja, die dominanten Ami-Teams der letzten Jahre, die ja dann auch wirklich ihren Ruf da so ein bisschen erarbeitet haben, die kriegen gerade richtig auf die Mütze, weil halt immer mehr nachkommen. Auch jetzt in den USA gibt es einen guten Unterbau von echt jungen Fahrern, die da richtig gut reinhalten. Also es wird auf jeden Fall breiter in der Spitze. Es waren auch international mehr Fahrer da. Es waren die Tackers-Jungs da aus Großbritannien, absolut coole Typen. Dann die Ripple-Jungs waren da, auch absolut coole Typen. Und klar waren wir natürlich am Anfang so von wegen, was man sieht in Social Media, von denen ein bisschen, jetzt nicht eingeschüchtert, aber man hat Respekt gehabt. Aber ja, also ich würde mal sagen, die Ripple-Jungs würden wir in Deutschland abkochen und in Großbritannien wäre es wahrscheinlich equal irgendwo. Das sind halt die Strecken auch ein bisschen anders. Mit den Tackers-Jungs ähnlich. Und dann waren noch Neuseeländer da. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber MITOQ, gibt es auch ganz oft Werbung, keine Ahnung, was sie machen, Parfüm oder irgendwas. Und die haben auch echt richtig stabile Jungs dabei. Und mit so einer Würze, diese US-Rennen zu fahren, das war eigentlich fast wie so eine Weltmeisterschaft. Also da waren Lateinamerikaner da, Ozeanien war da, Europäer waren da, und zwar alle europäischen Länder irgendwie. Und das macht dann schon richtig Bock. Also natürlich alles Amateurniveau, bis auf eben ein Quickstep-Fahrer. Dieses Team, für das wir da starten, DCC, jetzt in der Fusion mit eben Alpecin, ist eigentlich bekannt geworden über Red Hook und Crit Race, so Fixed Races. Und jetzt da wirklich, dass sie uns auf dem Schirm haben, das macht schon besonders. Also du kommst da an, die sagen, ah ja, das sind die Deutschen mit den verrückten Trikots, muss man aufpassen. Und ich würde sagen, wir sind da gut angekommen. Jetzt hoffen wir, dass es natürlich nächstes Jahr weitergeht. Und wir wieder rüberfliegen. Obwohl ich sagen muss, und da muss ich jetzt auch eine Lanze bringen für ein paar deutsche Rennen. Wir sind gestern zum Beispiel in Mutterstadt gefahren, das ist eins dieser Kerberennen unter der Woche. Da war die Stimmung auch extrem cool. Also riesengroßes Festzelt, echt viele Zuschauer. Wir schaffen das schon auch in Deutschland, wenn wir wollen. Es gibt natürlich auch die Beispiele, die herrschen nach wie vor im Industriegebiet vor 4 Leuten, aber wir haben in Deutschland schon auch coole Rennen. Und nochmal den Aufruf hier an alle deutschen Amateure, Elite-Amateure und Mädels. Ab zu den Radrennen. Nicht davon fernbleiben, weil wenn wir nicht am Start stehen, kommen halt auch keine Zuschauer und dann sterben über kurz oder lang halt die Radrennen aus.
Ja, lad doch mal ein paar Jungs aus den USA, Jungs und Mädels, lade die doch mal ein.
Ja, die lachen sich, rüber. Die lachen sich halt tot bei unserem Preisgeldschema. Und so ein Stück weit ist das halt deren Job. Ja, das kann ich schon verstehen. Wenn die hören, für was wir hier sprinten, da würden die nicht mal aufsatteln. Ja, aber das ist halt anderer
Wald. Geld ist nicht alles, ne?
Absolut, aber ja, ich meine, ich verstehe da so Lateinamerikaner schon, die ihre Familie da irgendwo in Kolumbien zurücklassen, um ein halbes Jahr in den USA Radrennen zu fahren, um Kohle zu verdienen. Die sind wirklich, es sind krasse
Söldner. Fordert die doch mal raus. Ihr könnt, wenn ihr nach Kempten kommt, dann ziehen wir euch alle ab.
Ey, ja. Weil wir eh gerade schon bei deutschen Radrennen sind, ich habe irgendwas von der deutschen Kriteriumsmeisterschaft gehört, die irgendwie stattfindet und nächstes Jahr nicht mehr. Erzähl mal davon bitte ganz kurz.
Ja, es gab so ein BDR-Announcement, was sie streichen und was sie weiterleben. Und scheinbar hat die Deutsche Kriteriumsmeisterschaft, die ja erstmals wieder 2020 ins Leben gerufen wurde oder 2021, nicht geschafft. Warum auch immer. Das Konzept hat eigentlich echt gut funktioniert. Es gab dazu 3 bis 5 Qualifikationsläufe übers Jahr durch. In im Prinzip ganze Bundesrepublik verteilt. Die ersten 20 qualifizieren sich, sodass zum Finallauf 100, sowohl in der Amateur- als in der Elite-Amateurklasse, jeweils 100 Starter am Start stehen könnten, um so ein Trikot auszufahren, also den deutschen Meistertitel. Und das Konzept eigentlich super geil, aber aus irgendwelchen Gründen führt es der BDR nicht weiter. Ich meine, die Annahme der Fahrer war jetzt nicht so riesig, also selbst mit 100 Qualifizierten über die Rennen standen meist bei den Finalläufen nur so 60 am Start. Das hat Gründe, natürlich Timing, dann ist nicht jeder, hat die Lust, durch die komplette Republik zu eilen für ein Rennen. Letztes Jahr war es ja dann Troisdorf, bei euch dann NRW-Basti. Jetzt, und dieses Jahr haben wir uns darum beworben und die Deutsche Meisterschaft Kriterium findet am 21. September 2024 bei uns in Kempten statt. Und ja, also wir kämpfen darum, dass das eine richtig geile Veranstaltung wird. Wir haben alles, was es braucht, um eine geile Veranstaltung zu machen. Jetzt müssen halt nur noch genug Fahrer kommen. Aber ja, ob es dann nächstes Jahr stattfindet, nach aktuellem Stand hat der BDR dazu keine Lust mehr.
Ja, was hat der BDR denn überhaupt groß damit zu tun?
Ja, der also muss es ausschreiben und genehmigen. Also es ja, ist ja eine deutsche
Meisterschaft. Aber die Rennen macht doch...
Machen. Und ihr zahlt, ganz klar, ihr zahlt da Geld am BDR auch, dass ihr es ausrechnen dürft, oder? Ja, natürlich.
Also, na klar.
Wie viel zahlt ihr da?
Aber weiß ich nicht. Müsste ich.
Ja, doch, es wäre mal interessant, weil die Summen sind, glaube ich, auch nicht gering. Also, es ist dann ja auch immer. Also, ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen auch abcashen. Klar ist, im Hintergrund muss dann irgendwie auch so Sachen natürlich gemacht werden, aber das kann ich natürlich nicht verstehen. Aber es hat ja eigentlich ganz gut gestartet, dieses ganze Kriteriums. Thema und ist ja wirklich so ein bisschen wieder verschwunden in der Aufmerksamkeit.
Es hat auch international
liegt natürlich auch an der Kommunikation.
Also es ist wirklich, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir das haben. In jedem Land gibt es Amateurmeisterschaften und bei uns jetzt durch das, dass wir es haben aufleben lassen. Also ich denke, die Annahme dafür ist super. Also ist wirklich eigentlich nur von allen Fahrern nur Kopfschütteln. Warum so ein Format, mit dem der BD eigentlich nichts zu tun hat? Ja, geile Geschichte. Letztes Jahr Troisdorf, DM. Was?
Eine ganz kurze Frage. Ja. Wann darf man das Trikot tragen? Bei welchen Events dann? Wenn man das gewinnt?
Eigentlich bei jedem sogenannten Punktefahren, also für uns deutsche Kriterium. International ist ja Crit Racing oft auch, wie wir es nennen, Rundstrecke, also auf Endsieg.
Ja, genau.
Aber in Deutschland zumindest hast du immer das Recht, das Rennen zu tragen bei einem auf Wertung ausgefahrenen Rennen, wie wir es nennen, Kriterium.
Auch wenn Profis am Start sind?
Auch wenn es ausgeschrieben ist als Kriterium und dann mit Pro-Tour-Beteiligung oder Virtual-Beteiligung, ja.
Okay.
Und sogar bei Rundstreckenrennen darfst du es teilweise tragen, wenn der WA dir sagt, ja, ist in Ordnung. Oder manchmal wollen ja sogar die Veranstalter sagen, bitte bringt euren deutschen Meister, damit locken wir wieder Sponsoren. Also da gibt sich ja eine Hand die andere. Und man will ja diese Veranstaltungen durch sowas auch stützen. Die finden es ja toll, wenn ein deutscher Meister da, zumindest was wir die letzten Jahre erleben, auch am Start ist und dann klar das Trikot zeigen und auch im jetzt Dachausland, also egal ob das Österreich ist oder Schweiz, wenn du dann im deutschen Meistertrikot kommst, die Aufmerksamkeit, sowohl in der Pressetage zuvor, egal was, das hebt einfach die Veranstaltung zumindest für den unbedarften Zuschauer qualitativ erstmal nach oben. Und das ist eine coole Sache. Und warum wir sowas einfach herschenken, auf jeden Fall letztes Jahr bei der DM, was bringen sie mit als deutsches Meistertrikot? Das Nationalmannschaftstrikot. Kannst du dir das vorstellen? Da habe ich gesagt, ey Leute, ist das euer Ernst? Und dann verteilen sie dem deutschen Meister das Nationalmannschaftstrikot. Sagst du, ey, das ist falsch Trikot. Oh, da haben wir uns wohl in der Tüte vergriffen. Da ich sage, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr habt den einen Job. Ja, also es ist... Das, was du gerade angesprochen hast, Paul, das mit dem Geld und was es da macht, da klagen ja schon viele Vereine. Zumindest, was man da als Fahrer hört, ist egal, ob das Radnet ist, die hier die Meldungen im Prinzip das Monopol haben. Also wir haben auch vor, für auch alle Fahrer, die kommen, dass wir uns da mal unterhalten, wie das mit dem Elite-Amateur-Sport weitergeht am 21. nach dem Rennen. Also es gibt natürlich dann die After-Race-Party, aber es gibt auch so ein After-Race-Talk. So einfach, okay, wie geht's weiter mit der Rundstrecke in Deutschland? Weil, wenn du es siehst, in den letzten 10 Jahren sind wir aber sowas von ganz klar auf einem absteigenden Ast und das ist sehr schade. Also sowohl, was es dem Nachwuchs als Perspektive bildet, Andi, du hast gerade gesagt, dass in vielen Ländern die Fahrer genau über solche Rennen kommen. Wenn wir in Deutschland nur noch große Straßenrennen haben, dann fahren die Nachwuchsfahrer 7 Rennen im Jahr. Damit lernst du nicht Radrennen fahren.
Und die großen Straßenrennen sind ja jetzt auch nicht so, als wären die für immer am Start.
Ja, ich habe auch gar keinen Bock, weil da auf BDR-Böschung, um ehrlich zu sein, weil es irgendwie, auch in meinem Bereich kann ich mich auch wöchentlich fast aufregen. Aber was ich halt nur das Traurige an der ganzen Sache finde, ist halt, dass Radfahren, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob Leute, die anfangen Rad zu fahren, in Vereine gehen, aber ich sehe es zumindest im Gravel-Bereich, viele wollen zu einer WM, viele wollen an einem UCI-Rennen teilnehmen, an irgendeinem Punkt, vielleicht auch eine deutsche Meisterschaft, an irgendeinem Punkt brauchst du eine Lizenz, wenn es erstmal Tageslizenz ist, aber du beschäftigst dich mit dem Thema und findest dann vielleicht den Weg wiederum in Vereine. Vereine modernisieren sich, werden jünger, wollen auch jüngere Leute anziehen. Ich sehe immer mehr Kids wieder in Gruppen hier in Berlin auch vorhin gerade rumfahren, das heißt, es passiert was. Aber wie du schon sagst, brauchst du das Angebot. Das hatten wir früher. Ich bin früher, haben wir beim Podcast jetzt auch in Berlin, hatte ich es gesagt, für mich war nach Berlin fahren, war eine Weltreise, weil wir hatten in Mecklenburg viele Rennen. Also jetzt nicht jedes Wochenende, aber so viel, dass wir gar nicht aus Mecklenburg wegfahren mussten. Mittlerweile findest du in Ostdeutschland kaum noch was. Mhm. Und dass ich da strukturell jetzt, das ist ja ein Thema letzten 10, 15 Jahre eigentlich schon, nichts ändert, also so in gar keine Richtung überhaupt irgendwas bewegt, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da finde ich es halt einfach eine Frechheit, dass ein Verband eine Gebühr nimmt, um Radrennen auszurichten, aber dieses Geld scheint ja irgendwo zu versickern, weil damit wird auf jeden Fall ja nicht die Struktur anscheinend gefördert, die es fördern müsste. Weil auch ich weiß auch, dass deutsche Meisterschaften sehr viel Geld kosten, gleichzeitig findet man keinen Veranstalter mehr, der eine deutsche Meisterschaft ausrichtet. Pipapo, also es ist halt so, ich weiß nicht, es sind viele Dinge, die einfach nicht richtig funktionieren. Ich werde es nicht ändern, wir wahrscheinlich auch nicht. Können wir uns nächste Woche treffen, über das gleiche Thema wieder reden.
Ja.
Und da gibt's, können wir wahrscheinlich tausende Podcasts drüber machen, aber es ist ein nerviges Ding einfach.
Ey. Ja. Also,
ich weiß, wir als erste Camp nehmen da jetzt auf jeden Fall echt viel Kohle in die Hand. Wir haben echt viele Leute, die uns da supporten. Unternehmen, lokale Unternehmen, die sagen, okay, ihr wollt eine deutsche Meisterschaft ausrichten, wir supporten euch da. Und es wäre ganz, ganz schlimm, wenn das die Veranstaltung ins Wasser fällt, einfach weil da 30 Leute am Start stehen. Daher wirklich, kommt nach Kempten. Wir haben Support für Übernachtungen. Es wird ein richtig cooles Radsportwochenende.
Der Aufruf ist erledigt. Ich habe schon Werbung gemacht bei Racing Circle.
Ja, danke.
Die wissen natürlich halt auch alle, dass ihr eh gewinnt.
Ja, wir sind schon fit aktuell. Also das ist natürlich, meine Tagesform ist natürlich letztendlich entscheidend, aber klar, ja. Du wisst selber, wenn es dann offen, das ist dann auch noch das Heimrennen und ja, wir haben gerade einen guten Drive im Team. Also aktuell läuft schon gestört gut. Und
aber darfst du auch mal?
Ja, mal schauen. Es ist schon ein anspruchsvoller Kurs. Also das, was du vorher gesagt hast mit Berghoch, das wird natürlich jetzt im Alter auch nicht leichter, aber ich mache mal alles dafür, dass ich fit am Start stehe und dann, ja, schauen wir mal.
Jo. Alright. Jetzt müssen wir noch die Playlist der Woche bespielen.
Okay.
Ich bin auch mal wieder völlig unvorbereitet.
Ja, ich auch.
Holen wir die Klassiker raus. Andi, los, du fängst an.
Du meinst, warum soll Andi ich denn immer anfangen hier?
Das ist gut.
Derjenige, der eigentlich nie Musik hört.
Ich habe heute zumindest schon Musik gehört.
Ich sag was, Klassiker, und um einfach die Stimmung so ein bisschen zu klettern, wenn wir schön smooth rausgehen, und zwar absolute Beginner mit Liebeslied.
Kein Scheiß, ich wollte absolute Beginner Rock On nehmen. Einfach Bambule, allerbestes Album. Aber warte, wenn du das hast, dann gehen jetzt meine speziellen Grüße raus.
Wir sind halt schon so alt.
Ja, aber dann gehen jetzt meine speziellen Grüße raus an Michi Gogel und Österreich und ich nehme Falco Rock Me Amadeus. Dann wird eure Playlist nämlich noch wilder.
Perfekt. Ich habe Childish Gambino, Heartbeat.
Jetzt kommt Andi wieder mit irgendeinem, keine Ahnung, John Lennon und irgendwas
komm,
mit Submarine.
Ja, Deutschrap kann ich. Dann nehme ich mal.
Also übrigens, war auch meine erste CD. Absoluter Beginner. Bambule. Ja?
Geil.
Ich mache mal SSIO.
Das kennst du auch komplett auswendig, das Album.
Ja.
Ja, SSIO ist auch gut. SSIO.
Ja, alles von dem einfach.
Das muss ich gleich mal raussuchen.
Ey, aber Jungs, jetzt war ich schon dreimal da, ich möchte noch einen Wunsch. Und zwar Rosalia Despecha mit Cardi B. Geiler Remix. Macht richtig Laune auf dem Rad.
Alright, das ist der Song der Woche.
Ja.
Alter, ich freu mich gleich richtig auf SSIO-Album hören. Da hab ich jetzt richtig Bock drauf hier nach.
Okay.
Genau. Danke fürs Mitnehmen im Besenwagen, Jungs. Ja, immer danke. Wieder cool.
Immer wieder gut mit dir. Alright, Boys, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche.
Macht's gut.
Wir hören beziehungsweise uns am Montag zur Vuelta. Paul, bist du dabei? Wurdest vermisst?
Ich glaube nicht, dass ich vermisst wurde, aber ich bin dabei.
Cool. Alright.
Glaube ich.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.